Musical Masterclass.
Willkommen in meiner Musical Masterclass. Ich bin Jana, riesengroßer Musical-Fan, und in diesem Podcast geht es um all things Musical. Das heißt Stücke, aber auch die Analyse derer, die Komponistinnen, die Inszenierungen, Dramaturgie, Musik, alles, was dazu gehört. Mit meinen wechselnden Gästen tauche ich deshalb immer zu einem Stück oder zu einem Thema besonders tief ein und möchte dir damit das Genre Musical noch näher bringen. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Janas Musical Masterclass. Willkommen zu einer neuen Folge Musical Masterclass. Heute quasi der zweite Teil zur letzten Folge, als Daniel und ich über unter anderem Tarzan und den Abenteuertag von Stage Entertainment gesprochen haben und ja auch schon ein bisschen uns geäußert hatten zu der Kritik, die es auch an dem Event gab, beziehungsweise zu den Bedenken. Und heute habe ich einfach mal eine Person eingeladen, die genau diese geäußert hat, nämlich Dominik Lapp. Er ist ausgebildeter Journalist und schreibt für kulturfeder.de, aber auch für andere Medien wie Lokalzeitungen und Magazine, führte aber auch schon Regie für Musicals, aber auch schon für Konzerte, Musical Talk rein, ist also eine echt gute Schnittstelle zwischen Journalismus und Musical-Fansein. Und er wird uns heute eben einfach mal die andere Seite beleuchten, und da wollen wir so ein bisschen seinen Meinungsartikel, den er dazu geäußert hat, auseinandernehmen und nochmal einordnen, damit wir irgendwie verstehen, wo das herkommt und uns vielleicht sogar in der Mitte treffen. Willkommen in meiner Musical Masterclass, lieber Dominik. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen heute zum ersten Mal. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jana, danke für die Einladung.
Voll gerne. Ich freue mich auch, dass das vor allem so spontan geklappt hat. Das hat sich ja irgendwie relativ schnell entsponnen, und ich finde, dass gerade im Internet ist es so schnelllebig, finde ich super, dass wir so schnell Zeit gefunden haben. Ich möchte wie immer mit der Quickfire-Round starten, und ich nenne die so, aber ich habe es noch nicht geschafft, mit einem Gast das unter 10 Minuten kurz zu halten. Vielleicht schaffen wir das heute. Ich bitte dich, kurz und knackig zu antworten. Vielleicht habe ich aber auch 100 Nachfragen, dann liegt das eher an mir. Und wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, dann gilt immer die Prämisse zur Zeit. Also vielleicht kommen ein paar Fragen, wo du dich nicht festlegen möchtest, dann darfst du das ein bisschen weiterfassen. Die erste Frage ist aber eigentlich ganz simpel. Was war denn das erste Musical, das du jemals gesehen hast?
Das war Cats in Hamburg im Operettenhaus am 15. August 1998.
Ich liebe, dass du das weißt, weil ich weiß auch das Datum von meinem ersten Musical-Besuch. Wow, und das, so viele erzählen von dieser Cats-Produktion, und ich glaube, das hat Musical Deutschland auch echt geprägt damals. Ich war da erst 4 und noch nicht so weit. Was ist denn dein liebstes Musical, Dominik?
Das kann ich so nicht beantworten, deswegen würde ich das mal beschränken darauf, welches Musical mir letztes Jahr am besten gefallen hat. Also ich habe irgendwas so über 40 verschiedene Produktionen letztes Jahr gesehen, und am besten gefallen letztes Jahr hat mir tatsächlich in Düsseldorf Mrs. Doubtfire. Und wenn ich mich generell irgendwie festlegen sollte, welches Stück mich in den letzten Jahren am nachhaltigsten beeindruckt hat und dass ich auch aktuell am stärksten vermisse in Deutschland, dann muss ich sagen, das ist Hamilton in Hamburg.
Oh, beides sehr tolle Antworten. Hamilton vermisse ich auch, und ich glaube echt auch viele, die uns zuhören heute. Mrs. Doubtfire habe ich noch nicht geschafft, aber ich höre wirklich nur Gutes darüber, außer dass es sich leider nicht so gut verkauft, wie wir uns das alle wünschen würden. Ich glaube, da hast du auch schon einen Artikel zugeschrieben, oder habe ich zumindest bei Kulturfeder gesehen.
Ja, genau.
Sehr schade. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich glaube, ich spiele noch bis April 26, ist das richtig?
12. April.
12. April, okay. Also alle nochmal schnell nach Düsseldorf rennen. Ja. Was ist denn deine schönste Musical-Erinnerung? Du hast ja jetzt auch schon echt viel gesehen. Sticht da irgendwas heraus, wo du sagst, das ist ganz einmalig gewesen?
Das ist eigentlich zu viel, als dass ich da jetzt eins rauspicken könnte. Aber wenn ich jetzt mal ganz schnell und scharf nachdenke, würde ich sagen, das ist gar nicht eine Produktion, die ich irgendwie gesehen habe, sondern ich würde sagen, das ist die erste Produktion, die ich selber als Produzent verantwortet habe. Das war im März 2013, habe ich eine Musical-Talk-Konzertreihe gelauncht in mehreren Konzerten, die wir in verschiedenen Jahren, in verschiedenen Städten produziert haben. Und genau, das erste Konzert hat im März 2013 stattgefunden. Das war mit Enrico De Pieri und Jana Stelli. Und da kann ich mich gut daran erinnern, wie dann dieses Konzert am begonnen hat und ich halt am Ende des Zuschauerraums stand und einfach nur ja glücklich war, dass wir fast ausverkauft waren, nur die letzten zwei Reihen waren noch frei. Ja. Und dass das einfach alles so funktioniert hat. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die ich habe, weil es einfach super aufregend war. Und ja. Wie man dann halt auch so beobachtet hat, ne, wie verkaufen sich die Tickets? Werden wir Minus machen? Werden wir im Gewinn landen? Wird es eine schwarze Null? Und kommen denn die Leute auch alle? Und das ist eigentlich ja eine Erinnerung, die vergisst man halt einfach nicht, ne? Und das würde ich jetzt so
das
sagen.
Das ist die perfekte Antwort auf diese Frage. Ich bin großer Jana Staley-Fan. Nicht nur, weil sie heißt wie ich, aber was wollte ich sagen? Gibt es dieses Format noch?
Es gibt es aktuell nicht. Wir wollen es aber dieses oder nächstes Jahr wieder neu auflegen. Da haben tatsächlich letzte Woche Gespräche.
Sag nochmal den Namen für mich einmal.
Also die Reihe heißt Auf ein Wort.
Ah ja, okay, doch, das habe ich schon mal
genau gehört. Ja. Genau, und Auf ein Wort kam halt daher, weil das war halt so eine Mischung oder ist eine Mischung einmal aus Solo-Konzert und mit so kleinen Talkrunden, die wir dann auf der Bühne machen, wo wir so ein bisschen quatschen, genau.
Würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Was machst du denn jetzt mit Musicals, wenn du nicht produzierst? Einmal vielleicht dich kurz vorstellen.
Ja, genau. Also jetzt aktuell bin ich halt hauptsächlich in der Branche tätig in meiner Funktion als Kulturjournalist. Und das mittlerweile auch seit 24 Jahren, also seit meinem 18. Lebensjahr. Und ich habe aber in den vergangenen Jahren auch noch viele andere Dinge gemacht. Also ich war 9 Jahre lang selbstständig auch in dem Bereich und habe als Produzent und Veranstalter gearbeitet und war auch Regisseur, habe bei 3 professionellen Musical-Produktionen Regie geführt und habe auch als Regieassistent am Theater gearbeitet.
Über deine Ausbildung sprechen wir vielleicht gleich nochmal, wenn die Runde vorbei ist, wie man das dann alles schafft. Ich habe auch eine kritische Frage immer drin. Du hast es selber schon angesprochen, Kritik ist eigentlich auch immer ganz gut. Also gibt es etwas, das dich stört am Musical, wo du sagst, ach, immer dieser Fehler oder das eine habe ich ganz blöd in Erinnerung? Muss nicht auf ein Stück sich beziehen, sondern darfst du auch ausweiten.
Ja, also ich glaube, da könnte ich sogar ein paar Sachen nennen, die mich auch an der Branche stören. Aber wenn ich mich jetzt auf eins mal beschränken sollte, würde ich, glaube ich, sagen, was mich wirklich manchmal stört, ist die Oberflächlichkeit in der Branche. Und das meine ich auch manchmal bezogen auf Fans. Wenn man zum Beispiel im Internet liest, oh, da kommt ein neues Stück, wollt ihr euch dieses neue Stück ansehen? Und dann lese ich ganz oft so Kommentare wie, das mache ich davon abhängig, wie die Cast aussieht.
Oh ja.
Natürlich hat man so seine Lieblinge und favorisiert natürlich auch Menschen, aber ich finde es immer so schade, dass dieses Genre manchmal so sehr auf die Menschen so reduziert wird, weil, also für mich ist Musical einfach noch viel mehr. Also für mich persönlich ist es einfach so, ein Musical muss mich einfach erstmal von der Musik her interessieren, die Story muss mich interessieren. Also wer da letztendlich auf der Bühne steht, ist für mich persönlich erstmal zweitrangig. Und ich finde es dann manchmal so schade, wenn ich dann so Dinge lese, wie so, ja, ich guck mal, wie die Cast aussieht. Also natürlich interessiert uns das alle immer brennend, so wer welche Rolle bekommt, ganz klar. Aber ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man sich wieder eigentlich auf das Eigentliche besinnt und eher ins Theater geht, wegen des Theaters.
Das würde ich auch so unterstützen. Also ich habe das natürlich selber, dass ich mir manchmal auch wünsche, Person X oder Y zu sehen, wenn wir Fans sind. Ich glaube, das hast du eben auch so gesagt. Aber ich merke auch, dass gerade unter den Fans die Cast so über allem schwebt. Und ich kann das auch verstehen, weil man die tragen das Stück für einen und mit denen identifiziert man sich am meisten. Aber dass die Cast dieses Stück nur so weit tragen kann und transportieren, wenn von Kostüm bis Licht bis Regie bis Dramaturgie bis Werbung bis die Leute, die Front of House machen, alle mitspielen, gerät zu leicht in Vergessenheit oder in den Hintergrund, ne?
Ja.
Ja, kann ich total mittragen. Und jetzt, eigentlich spreche ich in einer Folge meistens über ein Stück, dann würde ich jetzt fragen, wie oft hast du schon, weiß ich nicht, Hamilton gesehen? Aber weil wir heute über Journalismus schreiben, dachte ich, ich frage dich, wie viele Artikel hast du schon über Musicals geschrieben? Grob geschätzt vielleicht.
Grob geschätzt, also es müssten so um die, ja, irgendwas zwischen 2000 und 3000 sein.
Und alle für Online-Medien, richtig? Oder auch Print?
Auch für Printmedien, ja.
Okay. Und hast immer noch Bock? Das ist noch dein Ding?
Absolut, ja.
Sehr gut.
Ja, also hauptsächlich natürlich für online, aber ich habe halt auch viel für Tageszeitungen gearbeitet und ich habe auch 10 Jahre lang für die mittlerweile eingestellte Zeitschrift Musicals geschrieben. Aber online war eigentlich immer mein Hauptsteckenpferd.
Sehr vermisst die Zeitung von uns Fans. Ich hatte nicht so viele Ausgaben, aber ich kannte sie natürlich trotzdem und habe die irgendwie viel zu spät entdeckt und dann war sie auch schon eingestellt. Sehr
Ach, okay.
schade. Aber was heißt schade? Das ist nun mal der Wandel der Zeit. Deine Artikel und auch andere Artikel leben ja weiter, nur in anderer Form. Ich würde jetzt gerne, das war die Quickfire-Round, du hast es super gut gemacht. Vielen Dank für deine Zuarbeit. ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, weil ich kenne keinen Journalisten so persönlich oder so. Das heißt, die Frage ist, wie bist du erstmal zum Journalismus gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast mit 18 angefangen und dann hast du gesagt, ich möchte Reporter werden oder wie ist das gekommen?
Nee, das hat sich eigentlich noch davor entwickelt. Also eigentlich das hat eigentlich schon in der Schule angefangen, mit der Schülerzeitung. Dass ich schon früher gerne in der Grundschule schon gerne Aufsätze geschrieben habe. Und dann ab der 5. Klasse kam die Schülerzeitung dazu. Und da wusste ich eigentlich schon relativ früh, dass es wahrscheinlich irgendwas mit Medien sein sollte. Dann bin ich, als ich, glaube ich, 11 war, 1996, bin ich bei meiner Tante über eine CD von Cats gestolpert. Du wusstest gar nicht, was das ist und was ein Musical ist und fand die CD aber total toll. Und ja, dann 2 Jahre später dann mein erster Musical-Besuch und dann habe ich irgendwann angefangen, so nur für mich erstmal darüber zu schreiben und habe als Jugendlicher für so ein Fanclub-Magazin geschrieben. Dadurch hat sich das dann so langsam entwickelt, dass ich dann auch mal mehr immer über Kulturthemen und insbesondere über Musicals geschrieben habe. Ja, und je älter ich geworden bin, und desto stärker hat sich eigentlich dieser Berufswunsch verfestigt. Und als ich dann 18 war, ab da bin ich dann eigentlich in den freien Journalismus eingestiegen. Also hatte vorher mich schon mal ausprobiert bei manchen Redaktionen und dann mit 18 ging es dann los.
Das heißt, es war von Anfang an bei dir verwoben, Schreiben mit der Faszination und Begeisterung für Musical. Du hast, weiß ich nicht Tageszeitung und so und über, weiß ich nicht, Hintertupfing geschrieben, sondern das war immer das Musical.
Ja, genau. Also irgendwann kam dann noch die Oper dazu und die Operette und generell Kulturthemen, weil ich dann auch in der Schulzeit dann auch Praktika gemacht habe an der Staatsoper Hannover, erst in der Requisitenabteilung, dann in der Beleuchtungsabteilung. Dadurch habe ich dann auch meine Liebe für die Oper entdeckt, also nach dem Musical. Und aber so beides, also beide Leidenschaften ließen sich so halt immer wunderbar miteinander verknüpfen, schreiben und die Liebe für die unterschiedlichen Kulturthemen.
Und hast du dann eine Ausbildung oder ein Studium zum Journalisten? Absolut. Ich glaube, man kann Journalismus studieren oder auch die Ausbildung. Wie läuft es ab?
Ja, ist mein Lebenslauf sehr abenteuerlich. Also ich wusste früh schon immer, dass ich mich auch in diesem Bereich eventuell vielleicht auch mal selbstständig machen möchte. Und dachte so, das Schreiben allein, das zu lernen, das nützt natürlich nicht viel, weil wenn du einen eigenen Verlag gründen möchtest, musst du dich natürlich auch mit dem ganzen wirtschaftlichen Know-how auskennen. Und deswegen habe ich dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann beim großen Verlag in Hannover. Ich habe damals in Hannover gelebt und nach diesem, habe aber schon parallel immer schon als freier Journalist gearbeitet, habe dann eine Ausbildung gemacht und nach dieser verlagskaufmännischen Ausbildung habe ich dann auch in diesem Bereich erstmal gearbeitet und habe dann nebenbei weiter als freier Journalist gearbeitet und habe dann auch mein Studium angefangen im Bereich Journalismus. Genau. Und aber nicht nur, sondern habe auch noch Eventmanagement gemacht und weil ich halt früh eigentlich schon immer vorhatte, in dem Bereich doppelgleisig sozusagen Und letztendlich gipfelte das dann darin, dass ich mich dann 2013 selbstständig gemacht habe mit meinem eigenen Event- und Medienbüro.
Voll cool, dass du dich das getraut hast. Also ich glaube, Journalismus ist üblich auch frei zu arbeiten, ne? Und man ist da immer ein bisschen weniger sicher, sage ich mal. Ich meine, das kennen dann vom Musical vielleicht auch viele, ne? KünstlerInnen sind auch immer nur in Zeitverträgen angestellt. Aber ich glaube, gerade wenn man auf etwas, was nicht so super präsent ist in der breiten Masse setzt, kostet es ja vielleicht auch am Anfang etwas Mut, oder?
Absolut. Also im Grunde, also freie Journalisten arbeiten halt teilweise schon wirklich sehr unter prekären Bedingungen, sage ich mal. Also Text und Fotos werden unglaublich schlecht bezahlt, wenn du frei arbeitest. Und du hast halt auch eine schlechte Planungsgrundlage, weil du nie weißt, wie viele Aufträge kommen so im Monat rein.
Voll.
Also so eine Festanstellung ist da letztendlich schon Gold wert. Und das ja, hängt letztendlich damit auch zusammen, dass ich mittlerweile nicht mehr selbstständig bin, weil dann kam die Corona-Pandemie, an die wir uns alle noch erinnern. Und nach 9 Jahren, im Jahr 2022, habe ich dann diese Selbstständigkeit aufgegeben und bin dann wieder in die Festanstellung gegangen als Journalist. Aber da hatte ich halt auch großes Glück. Ich habe dann erst eine Festanstellung als Redakteur bei einem Stadtmagazin bekommen. Ich dann 1,5 Jahre später abwerben lassen von einer Lokalredaktion, wo ich jetzt mittlerweile als Redaktionsleiter arbeite. Und so eine Festanstellung im journalistischen Bereich zu finden, das ist gar nicht so einfach. Da hatte ich wirklich großes Glück, aber ich war halt auch ziemlich gebrandmarkt von der Corona-Pandemie, wo es praktisch keine Aufträge gab.
Ne? Total verständlich. Das heißt, du schreibst jetzt auch tagsüber für die Lokalpresse. Tagsüber, ich meine, hauptberuflich und nebenberuflich machst du viel für die Kulturfeder, richtig? Für dieses Portal, sage ich jetzt einfach mal.
Ich bin bei der Lokalzeitung, bin ich festangestellt Redaktionsleiter, und bei Kulturfeder bin ich quasi auf Honorarbasis.
Ich hatte mich nämlich gefragt, ob man Vollzeit davon leben kann, Musical-Journalist zu sein. Die Frage erübrigt sich dann ein bisschen. Kann man vielleicht?
Das kann man definitiv nicht. Also wie gesagt, in den 9 Jahren, wo ich selbstständig war, da ging das. Aber da war Kulturfeder natürlich nicht das einzige Standbein, sondern da kam halt noch diese Eventsparte mit dazu. Und so hatte man halt verschiedene Standbeine, genau.
Mhm. Und was reizt dich besonders, wenn du dann für die Kulturfeder schreibst? Also du, weiß gar nicht, so mehrfach im Monat haust du da Artikel raus auf jeden Fall. Wenn du sagst, du warst letztes Jahr in 40 Shows, dann hast du wahrscheinlich auch 40 Artikel mindestens geschrieben. Was reizt dich daran?
Also vor allem reizt mich daran, Geschichten zu erzählen, die andere vielleicht nicht erzählen. Also ich blicke eigentlich immer ganz gern so hinter das Offensichtliche und berichte eigentlich ganz gern aus dem Hintergrund. Also im vergangenen Jahr zum Beispiel habe ich mal einen Artikel darüber gemacht, warum im Musical eigentlich manche Produzenten auf Perücken setzen, andere lassen die Darstellenden mit Echthaar spielen und manche nutzen halt teure Perücken und manche nutzen eher billige Perücken.
Da sieht man so krasse Unterschiede als Zuschauerin. Da habe ich auch eine große Meinung zu.
Genau, das ist mir halt eigentlich immer wichtig, halt so Geschichten aus dem Hintergrund zu erzählen. Und ansonsten, wenn ich zum Beispiel rezensiere, finde ich für mich persönlich ist eigentlich immer total schön, dass es ja im Grunde, wenn du 20 Jahre lang Shows rezensierst, ist es ja für dich selbst auch irgendwie wie so ein kleines Tagebuch. Manchmal erinnert man sich an eine Show gar nicht mehr. Und dann guckt man irgendwann nochmal so zurück und schaut so, ach ja, stimmt, die Show habe ich vor 10 Jahren mal gesehen. Ach, was habe ich denn dazu nochmal damals geschrieben? Ach ja, genau. Das finde ich für mich persönlich erstmal ganz schön. Letztendlich reizt mich daran aber natürlich auch, dass andere Leute das halt auch lesen und man vielleicht dadurch auch einfach einen Diskurs beginnen kann oder Leute zum Nachdenken anregen kann. Und also was ich zum Beispiel da halt auch total falsch finde, ist zu sagen, so ein Kritiker, der halt meint, seine Meinung sei die einzig wahre. Also das finde ich halt, das ist halt völliger Quatsch. Also letztendlich eine Rezension ist ja immer hochgradig subjektiv, weil sie nur meine Meinung wiedergibt. Und meine Meinung ist definitiv nicht die einzig richtige Meinung, gerade beim Theater nicht. Also Geschmäcker sind verschieden.
Ja.
Aber ich finde es halt schön, wenn man dann sowas veröffentlicht und dann andere Leute lesen das und die denken dann vielleicht so, oh ja, das trifft genau meine Meinung, aber vielleicht sind auch andere Leute dabei, nee, das habe ich völlig anders gesehen, aber vielleicht sind auch Menschen gar nicht mit mir einer Meinung, aber denken so, ist vielleicht doch ein ganz interessanter Gedanke, den er damit gerade aufmacht. Also ich finde eigentlich am schönsten daran, dass man dadurch einfach so eine Diskussionsgrundlage schaffen kann.
Und geht ihr auch viel in den Diskurs mit mit eurem Publikum, sag ich mal, mit euren Lesenden oder euren Followern? Ihr seid ja wirklich auf allen Plattformen unterwegs mit Kulturfeder.
Ja, also ich muss erstmal generell sagen, dass für uns immer noch die Hauptplattform unsere Website ist. Also ich sage, das ist unsere wichtigste Währung und da haben wir auch pro Monat so im Schnitt 100.000 Seitenaufrufe. Da sind wir sehr stark auch über Google auffindbar, also die meisten Besucher kommen halt über Google zu uns. Und die ganzen anderen Plattformen wie Instagram und Facebook und so, die spielen wir halt mit, weil man es halt heutzutage einfach machen muss.
Ja.
Das ist für uns natürlich nicht der Hauptfokus. Ja? Und wir wollen uns nämlich auch gar nicht so abhängig davon machen, weil man hat es ja mal gesehen bei TikTok, wann war das, vor 1 oder 2 Jahren, als TikTok in den USA mal für 24 Stunden komplett abgeschaltet wurde. So, und dann haben da die ganzen Content-Creator gesessen mit ihren 2 Millionen Followern und wussten nicht mehr weiter. Und ich meine, die Plattform wurde dann zum Glück wieder freigeschaltet, aber ehrlicherweise möchte ich mich halt nicht auf so eine Fremdplattform verlassen, sondern deswegen ist natürlich die Website ist für uns immer noch das Hauptmedium. Und natürlich versuchen wir auch da ins Gespräch zu kommen mit den Followern und den Leserinnen und Lesern, die uns natürlich auch Feedback geben. Und natürlich ziehen wir aus dem Feedback, was man bekommt, halt manchmal auch Themen raus.
Das war eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Hauptartikel, um den es heute gehen soll. Du hast nämlich einen Artikel geschrieben, ich weiß gar nicht mehr wann, das war 25.01., kann das sein? Zu diesem Tarzan-Abenteuertag, auch beruhend auf einem Kommentar, den du, glaube ich, gelesen hast. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Video du den gefunden hast. Vielleicht magst du den einfach noch mal kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du die Folge von letzter Woche gehört hast.
Habe ich mir zur Vorbereitung auf jeden Fall angehört.
Ja, super, genau. Dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Aber vielleicht magst du noch einmal erzählen, was du verfasst hast für einen Text.
Genau, also letztendlich ging es nur darum, also ich war ja bei diesem Tarzan-Tag auch eingeladen und ich war auch vor Ort, allerdings nur bei dem Abendprogramm, weil ich nachmittags nämlich gar keine Zeit hatte. Mhm. Ich war nachmittags nämlich in Hamburg im First Stage Theater. Mhm. Da war die Uraufführung an dem Nachmittag von dem Familienmusical Familie Zille Theater. Und als dann die Einladung noch für Tarzan kam, dachte ich, ach, das ist ja wunderbar, das ist am gleichen Tag, dann kann ich da abends dann noch die Show mitnehmen und dann da auch noch was zu raushauen. Und das war erstmal so meine Berührung mit diesem Tarzan-Event. Mhm. Und bis mir dann ein paar Tage später eine Kollegin einen Screenshot von Instagram geschickt hat. Ich kann ja diesen Post nochmal vorlesen. Also die Kollegin hatte mir einen Instagram-Screenshot zugeschickt und da hatte jemand kommentiert: Ich finde es ehrlich gesagt schon sehr schade, dass solche Dinge immer nur irgendwelchen Influencern ermöglicht werden, aber nie denjenigen, die dort Tag für Tag das Geld in die Kassen spülen. Mhm. Hat er dann den Account von Stage Entertainment verlinkt. Und darauf hat er dann auch noch jemand geantwortet: Das musst du verstehen, die Stage hält sich die Influencer so vom Leib, damit sie nie kritisch berichten, schmeißt den Leuten ein bisschen Zucker hin und sie werden überall erzählen, wie toll Stage ist. Und da dachte ich dann so, okay, krass, so wird das jetzt also von außen aufgenommen oder wahrgenommen. Und da dachte ich so, okay, beschäftige dich mal ein bisschen mehr damit. Und dann habe ich halt noch ein bisschen im Internet ein bisschen weitergesucht, in den sozialen Medien und habe halt noch so ein paar andere entsprechende Kommentare gelesen und unter anderem auch zum Beispiel im Forum von der Musicalzentrale, da auch zu dem Thema ab, da gab es auch ein paar Posts und dachte, und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich erzähle immer ganz gern die Geschichten hinter einer Story und die Geschichten, die vielleicht andere Medien, Content-Creator, Online-Magazine, was auch immer, vielleicht nicht bringen. Und dann dachte ich so, da ich ja seit 1,5 Jahren bei uns so eine Meinungsreihe, so eine Kommentarreihe mit dem kritisch betrachtet habe, dachte ich, ach, das wäre doch mal wieder ein schöner Aufhänger für eine neue Folge von Kritisch betrachtet. Genau.
Vielen Dank, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Und was war dann dein Fazit? Also stimmst du diesem Kommentar zu in deinem Artikel und sagst, ich nehme das auch so wahr? Oder glaubst du, das ist eine Einzelmeinung, die da jetzt rausgegriffen wurde und dich einfach angestoßen hat, darüber nachzudenken, was so ein Event mit der breiten Masse macht?
Also grundsätzlich, klar, hat mich diese 2 Kommentare, die mir zugeschickt wurden, die haben mich natürlich erstmal angestoßen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Davor hatte ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Letztendlich mache ich mir natürlich nicht die Meinung von diesen anderen Menschen selbst zu meiner Meinung, aber bin trotzdem der Meinung, dass man das durchaus kritisch hinterfragen kann.
Absolut.
Und letztendlich mit meiner Veröffentlichung wollte ich damit auch überhaupt zum Beispiel gar nicht irgendwelche Content-Creators angreifen, sondern generell einfach nur mal das System in Frage stellen. Und was ich ja auch schon vorher getan habe, mal in dem Artikel über dieses Marketing von Mrs. Doubtfire und Hamilton, weil das ist ja schon auch etwas, also wir sehen natürlich schon, dass die Musical-Produzenten, die wissen vorher nicht, ob sie einen Erfolg produzieren oder nicht. Oder also nur weil ein Stück in einem anderen Land gut gelaufen ist, so wie Hamilton, heißt das nicht, dass das in Hamburg funktioniert. Aber andererseits kann so ein Broadway-Flop wie Tarzan auf einmal in Deutschland ein Riesenerfolg sein. Also das ist, glaube ich, für die Produzenten selber auch eine große Glaskugel-Wahrsagerei. Und natürlich müssen die auch neue Wege gehen und müssen gucken, wie erreichen wir die Leute und wo erreichen wir die Leute. Aber ich denke, legitim ist es auf jeden Fall, das zu hinterfragen.
Ja. Ich habe natürlich dann kommentiert, weil ich auf diesem Event auch als kleine Content-Creatorin war und dachte, im ersten Moment fühlt man sich vielleicht tatsächlich ein bisschen angegriffen natürlich durch so einen Kommentar, weil ich jetzt denke, dass Leute oder jetzt weiß, dass Leute so eine Meinung haben, mich aber nicht wiedererkannt habe in diesem Kommentar. Zum Beispiel mit die Stage hält sich damit Kritiker vom Leib und vielleicht gehen wir da als erstes drauf ein. Also auf meinem Kanal hat schon, bevor ich eingeladen wurde, auf diesen Tag zum Beispiel auch ein Reel existiert, wo ich kritisiere an diesem Stück, dass ich zum Beispiel nicht finde, dass Jane emanzipiert genug ist. Das ist so der Aufhänger, wo jetzt ums neue Tatsache, wenn es darum geht, ne, das hatte ich auch berichtet letzte Folge, dass ich finde, das ist einfach zu schwach rausgearbeitet. Und grundsätzlich sehe ich das auch viel bei Content-Creatorinnen, wenn wir nochmal an Daniel denken, wenn er eine Rezension schreibt, gibt es immer Pro und Contra zu diesem Stück, vielleicht auch eine Empfehlung, die auf seiner Meinung natürlich beruht, das passt für Menschen, die, weiß ich nicht, Jukebox mögen oder nicht. Also wem ich auf jeden Fall vehement widersprechen möchte, ist, dass wir keine Kritik äußern. Das ist, glaube ich, nehme ich zumindest in meiner Bubble nicht so wahr. Ich kann nicht für alle sprechen, die auf diesem Event waren, weil es war ja auch gar nicht nur Musical-BloggerInnen da oder CreatorInnen. Und ich finde es, wird in deinem Artikel leider nicht so ganz klar. Also um das vielleicht mal zu zitieren, du sagst zum Beispiel, Reichweite schlägt Relevanz, ist ein Zitat aus deinem Artikel. Und was bedeutet denn für dich in diesem Fall Relevanz für Content?
Naja, ich sage immer so, es gibt ja einerseits diesen Spaß-Content, wo irgendwelche Influencer vor der Kamera rumhampeln oder mit irgendwelchen Darstellern irgendwelche Spiele spielen. Oder es gibt halt einen relevanten Content, wo man sich ernsthaft mit dem Stück auseinandersetzt, so wie du das zum Beispiel getan hast in deiner vorletzten Podcast-Folge, als du mit Stefan, mit dem Ahoi Stefan, 2,5 Stunden die Wicked-Verfilmung
vor drei Folgen.
Und das ist für mich dann halt schon ein Unterschied, ne? Also natürlich kann jemand, der irgendwie ich sage das jetzt nur so salopp, also jemand, der vor der Kamera nur ein bisschen rumhampelt und so ein Spaßvideo macht, damit vielleicht 1 Million Klicks generieren. Und ich habe ja auch geschrieben, dass das halt Applaus ist, der nicht lange nachhalt, weil klar, du hast dann 1 Million Klicks, aber dieses Reel, dieses Video ist dann vielleicht auch nach 4 Tagen im Feed halt ganz unten wieder und wird vom Algorithmus halt auch gar nicht mehr den anderen Usern halt so ausgespielt. Also natürlich ist das für den Musical-Produzenten in dem Sinne natürlich erstmal für eine Woche ein ganz guter Marketingkanal gewesen und für den Content Creator natürlich auch, dass er halt Klicks bekommen hat. Aber naja, so schnelllebig wie die sozialen Medien sind, das ist halt auch in ein paar Tagen dann schon wieder kalter Kaffee, ne?
Und die Schnelllebigkeit ist anders auf der Webseite von euch?
Naja, ich bringe mal jetzt als Beispiel die Premiere von Moulin Rouge in Köln. Wann war die? Vor 3 Jahren? Ich glaube, vor 3 Jahren.
Mindestens, ja. Vielleicht sogar länger her.
Genau, und diese Rezension hat mittlerweile über 100.000 Seiten aufgerufen. Also sie ist seit 3 Jahren online. Und wenn ich in unsere Statistik gucke, sehe ich halt, dass die pro Monat allein über Google immer noch zwischen 1.000 und 2.000 Klicks generiert. Nur halt durch Leute, die wahrscheinlich sich im Vorfeld ihres Musical-Besuchs in Köln dann halt nochmal über das Stück informieren wollen und dann ja unsere Rezension finden und dann halt auf unsere Website kommen.
Das heißt aber, Relevanz heißt für dich am Content auch ein bisschen, also Anspruch ist, finde ich, auch das falsche Wort, aber wenn man sich mit dem Thema irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, differenziert auseinandersetzt, war ein Interview mit Philipp Büttner oder so, finde ich als Fan mindestens auch relevant und gucke ich mir vielleicht sogar lieber an als weiß ich nicht, wir hinterfragen jetzt kritisch das Maskendesign der letzten 7 Jahre Moulin Rouge oder so, übertrieben gesagt. Weißt du, wie ich meine? Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, Content, der viel Reichweite generiert, der also auf jeden Fall einen Nerv triggert bei einem Publikum, das das konsumiert, zwangsläufig mit keiner Relevanz gleichzusetzen. Ich weiß, dass es, also was mich auch total stört, sind Clickbait-Sachen und es gibt auch Musical-Journalismus-Kanälen, denen ich nicht folgen kann, weil es mich Schlagzeilen oder Thumbnails so aufregen, dass ich sage, das ist Bullshit. Aber ich finde, so weit ist es an diesem Tarzan-Tag nicht gegangen. Deswegen habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen an dieser Aussage gestört. Weißt du, wie ordnet man Relevanz denn wirklich ein?
Naja, für mich zählt halt natürlich auch so ein bisschen so die Langlebigkeit. Wenn du zum Beispiel ein Online-Magazin hast mit einer Suchfunktion, da findest du halt den Artikel halt auch nur. Das Problem natürlich bei den sozialen Medien ist ja auch, jetzt gerade auch bei Instagram ist es ja mittlerweile auch so, dass ja Hashtags mittlerweile immer unwichtiger werden. Mittlerweile beschränkt ja, glaube ich, Instagram sogar die Hashtags irgendwie auf mittlerweile nur noch 3 oder 5 Hashtags. Ich glaube, das ist noch nicht bei allen ausgerollt, aber...
ist bei TikTok auch so.
Ja, und letztendlich, das ist natürlich auch total schade für den Content Creator, weil wenn du natürlich viel Content produzierst, dann ist dein Content von vor einem Jahr irgendwann ganz nach unten gerutscht. Und wie findet man den Content letztendlich noch so? Ne? Also früher konnte man halt noch irgendwelche bestimmten Hashtags abonnieren, aber da die halt mittlerweile auch immer unwichtiger werden. Und das meinte ich halt zum Beispiel mit der Aussage, dass es halt Applaus ist, der nicht lange nachhalt. Also das ist halt für mich halt so ein schnelllebiger Content und wäre für mich, wenn ich Content Creator bin, halt auch total unbefriedigend. Aber ich komme halt auch noch aus so einer alten Welt. Also ich bin zwar auch mit dem Online-Journalismus ausgewachsen. Ich bin ja jetzt kein alter Tageszeitungshase, aber weiß ich nicht. Also diese Schnelllebigkeit, die finde ich halt super schade, weil man steckt ja auch viel Energie in so einen Content rein. Und weißt du, wenn du Buchautorin bist, dann möchtest du ja auch, dass sich dein Buch verkauft und gelesen wird und dass das vielleicht auch in 10 Jahren noch gelesen wird und nicht dann irgendwo in den Regalen verstaubt und keiner findet es mehr und im Buchhandel ist es ausverkauft und vielleicht findet man es dann noch irgendwo beim Flohmarkt oder so.
Absolut, aber ich würde mich nicht als Buchautorin bezeichnen und meine, ich sage jetzt einfach mal, Kollegin ist absolut das falsche Wort. Die anderen Menschen, die das auch machen, das ist ja der Deal, den man auf jeden Fall mit den sozialen Medien eingeht, ne? Also das ist uns wohl bewusst. Und ich finde auch, wenn du sagst, die Schnelllebigkeit, stimme ich dir zu, es ist bestimmt schade und man kann ja Dinge auch reposten oder so weiter und im Jahr nochmal drauf aufmerksam machen. Aber nachhaltig ist es auf jeden Fall trotzdem, weil man damit die Follower natürlich bindet, ne? Also wenn man regelmäßig sowas postet, generiert man natürlich Traffic auf seiner Seite, sammelt Follower, man tauscht sich aus, es kommen viele DMs auch rein, es kam auch richtig viel, ich habe echt positives Feedback bekommen auf diese Videos, die ich dazu geteilt habe, auch überraschend viele, so wie ich sonst nicht bekomme, die eher, oh, danke, dass du uns sowas zeigen kannst und wie schön ist das denn, das mal zu sehen und weniger, wow, ich habe es jetzt bei 3 Leuten gesehen, wie schade, sondern ach, ich habe dich auch bei dem im Video gesehen, das sah ja total lustig aus. Also ich nehme das, in meiner Bubble ist dieses Feedback zum Glück nicht gekommen im Sinne von, ach schade, dass ich das nicht machen konnte. Du hast jetzt noch eben noch angesprochen das Thema, das ist dann eigentlich nur Marketing für Stage, so ein Tag und es hat nichts mit dem kritischen, anspruchsvollen und auch vielleicht dem relevanteren Content, ich bin ja vielleicht sogar bei dir, zu tun. Und dem würde ich total zustimmen. Wir hatten ja nie den Anspruch an unsere Videos, dass das kritischer Musical-Journalismus sein soll und dass wir jetzt hier reingehen und sagen, also man hätte diesen Abenteuertag aber auch besser gestalten können, weil ich durfte gar nicht singen auf der Bühne. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, dass wir ein paar Dinge hier vermischen. Das ist ein reines Marketing-Event für Stage gewesen und das haben sie mega gut gemacht, weil unfassbar viel Content rausgespült wurde, oder?
Das ist auch völlig legitim und deswegen habe ich auch gesagt, deswegen sollte dieser Kommentar ja auch gar nicht die Influencer an sich angreifen, sondern nur kritisch beleuchten. Vor allem einfach vor diesem Hintergrund, was halt dieser enttäuschte Fan da halt auf Instagram gepostet hat. Und ich habe das ja auch in meinem Artikel auch geschrieben, dass Naja, klar, also ich meine, das habe ich nicht geschrieben, aber letztendlich ist es ja so, klar, sowas wie so ein Abenteuertag bei Tarzan kannst du ja gar nicht für die breite Masse anbieten. Wie willst du das machen? Das ist völlig unmöglich. Aber ich habe ja in meinem Artikel geschrieben, es gab halt früher ja bei allen Musicals, bei allen großen Produktionen den Tag der offenen Tür. Das war zumindest eine kleine Möglichkeit, einer großen Masse kleine Dinge zu ermöglichen. Natürlich nicht einmal wie Tarzan und Jane durch den Saal zu fliegen. Aber wenn ich da an Tag der offenen Türen bei Elisabeth oder bei Tanz der Vampire zurückdenke, da konnte man sich für einen Workshop anmelden, wo man eine Choreografie gelernt hat. Da gab es Bühnenführungen, da gab es Technikvorführungen, da gab es Show-Ausschnitte, da gab es eine Showbühne, wo sich Leute, die sich getraut haben, selber auf die Bühne stellen konnten und einen Song aus dem Musical singen konnten. Da gab es Fotostationen, wo du dich mit den Stellen fotografieren lassen konntest. Es gab die Autogrammstunde etc. Und das war immer brechend voll bei diesem Tag der offenen Türen. Die gibt es halt mittlerweile gar nicht mehr. Und zumindest kann ich dann nachvollziehen, dass halt andere Leute, so wie es halt in diesem ursprünglichen Instagram-Post halt stand, dass halt dann Leute enttäuscht sind und halt schreiben, naja, wir sind aber die Leute, die halt auch tagtäglich das Geld in die Kassen von Stage spülen und uns wird sowas nicht ermöglicht. Also, weiß ich nicht, vielleicht hätte man auch, um mal neue Content-Creators kennenzulernen, auch sagen können, okay, wir laden 30 Leute ein, davon nehmen wir jetzt irgendwie 15 von unserer Liste, die wir eigentlich immer nehmen, weil die eine große Reichweite haben. Und bei den anderen 15, die verlosen wir einfach und bewerbt euch doch mal mit euren Accounts und wir losen einfach mal aus. Also mir hat auch zum Beispiel auf meinen Beitrag bei Instagram halt auch eine andere so eine Instagramerin geschrieben, dass sie halt auch schon seit vielen Jahren ihren Account
hat. Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Und halt auch, ich glaube, weiß nicht, 3.000, 4.000 Follower hat und sie wurde halt zu sowas noch nie eingeladen. Und die ist sogar in Hamburg vor Ort, also die wohnt da sogar, die hätten nicht mal eine weite Anreise oder so. Und also zumindest kann ich nachvollziehen, wenn dann halt unter den Fans vielleicht auch so eine Neiddebatte halt aufgemacht wird, weil die dann halt irgendwie so sagen, so ja, aber warum die und warum die nicht? Ich meine, der Vergleich zum Kulturjournalisten ist vielleicht noch, wir werden ja auch zu solchen Dingen eingeladen. Wir werden ja auch zur Premiere eingeladen, zur Medienpremiere, zu einer Probe etc. Ja. Ich war jetzt Anfang dieser Woche zum Beispiel erst eingeladen zu einem Reading von einem ganz neuen Musical, was nur vor 20 Leuten präsentiert wurde, das jetzt frei zur Uraufführung ist. Natürlich hast du da auch ein super Privileg, aber ich glaube, dass die Fans das zumindest noch etwas differenzieren können, weil sie, glaube ich, also das ist jetzt nur meine Meinung oder das, was ich glaube, dass sie halt so sehen, also ein Content Creator, ein Influencer ist halt eigentlich ein normaler Mensch, der das als Hobby macht. Und beim Kulturjournalisten, der vielleicht eine Pressekarte bekommt oder zu so einem Reading eingeladen wird, ist es halt einfach sein Job, womit er sein Geld verdient. Und die Pressekarte, die der Journalist bekommt, ist ja quasi sein Arbeitsmittel.
Ja.
Und das ist zumindest das, so wie ich mir das erkläre.
Ganz kurz, es wurden Tickets verlost für dieses Event. Auch alle Zuschauenden, die eine Karte gekauft haben für diese Aufführung, die waren automatisch in einem Lostopf und konnten tatsächlich da auch teilnehmen. Ich glaube, das hatten auch 4 Leute gewonnen, tatsächlich da teilzunehmen. Ist jetzt kein Riesenkontingent wie beim Tag der offenen Tür, aber das muss man der Stage einmal lassen. Es wurde tatsächlich auch ein bisschen verlost. Das ging über den Newsletter damals raus. Ich habe auch an so einem Tag der offenen Tür schon teilgenommen. Da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Fand es auch mega. Und ich frage mich gerade, wieso sowas nicht mehr stattfindet. Klar ist es auf jeden Fall bestimmt ein krasses Investment. Aber dieser Abenteuertag war auf jeden Fall auch ein Rieseninvestment. Das wissen wir von den Veranstaltern. Aber er zielt wahrscheinlich, am Ende waren beides Marketingaktionen. Einmal erreiche ich eine breite Masse, wenn ich ganz Stuttgart ins Palladium-Theater schleppe. Oder ich erreiche eine breite Masse, wenn ich die Social-Media-Feeds und auch die Webseiten fülle mit Berichten darüber. Und ich glaube, es ist einfach strategisch sinnvoller, heutzutage das anders umzusetzen. Dass das schade ist für die Fans, die das gerne weiter erleben würden, bin ich voll dabei. Und ich würde sofort für den Tag der offenen Tür auch wählen, wenn wir das könnten. Nur ich glaube, das gibt aus unternehmenstechnischer Sicht, gerade für die Häuser, die eben nicht gefördert werden und die hohen Preise ansiedeln, glaube ich nicht, dass es Sinn gibt. Und deswegen schließt sich eigentlich meine dritte Frage an. Hast du denn mit jemandem von der Stage gesprochen? Also die Presse heißt ja auch, dass man mal kritisch nachfragt oder so. Und du hast diesen Artikel rausgehauen und auch Vermutungen angestellt. Hast du denn mit jemandem gesprochen, der verantwortlich ist?
Nein, und ich sage dir auch genau, warum. Normalerweise, wenn ich einen Artikel schreiben würde, also so einen Hintergrundbericht zum Beispiel, würde ich das tun. Ja, weil so ansonsten könnte man mir als Journalist ja eine einseitige Berichterstattung vorbereiten. Genau. Das habe ich in dem Fall aber ganz bewusst nicht getan, weil der Artikel ja als Meinung, also als Kommentar gekennzeichnet ist. Er gibt nur meine Meinung wieder und daran, diese Meinung mache ich ja nur anhand der für mich ersichtlichen Fakten fest. Wenn ich diesen Artikel als Hintergrundbericht, als Report aufgebaut hätte, dann hätte ich natürlich auch noch andere Meinungen eingeholt. Ja, dann hätte ich nicht nur meine Meinung da einfließen lassen, sondern dann hätte ich wahrscheinlich meine Meinung da komplett rausgehalten, weil es ja kein Kommentar ist, sondern hätte einen Artikel gemacht, der wahrscheinlich so aufgebaut wäre, dass ich zunächst mal einige Zitate aus den sozialen Medien aufgegriffen hätte von vielleicht enttäuschten Fans und dann natürlich die Presseabteilung von Stage um eine Stellungnahme gebeten hätte. Und dann hätte man natürlich beide Seiten gehört. Aber da, wie gesagt, das wäre halt eine komplett andere journalistische Darstellungsform gewesen. Und der Artikel ist ja ganz klar als Meinungsartikel, als Kommentar gekennzeichnet.
Konntest du ein bisschen quantifizieren? Also als du hast gesagt, du hast ein bisschen da noch Recherche betrieben, konntest du quantifizieren, wie viele Kommentare eher kritisch waren diesem Tag gegenüber und wie viele sich über den Content gefreut haben? Also du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
Also, ja. Also da brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Also ich glaube, dass natürlich der Content auf jeden Fall vornehmlich positiv angekommen ist. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich suche halt immer die Stories, die anderen nicht haben. Habe ich mich natürlich auf die kritischen Stimmen natürlich gestürzt, weil ich denen natürlich auch Gehör verschaffen möchte.
Und das finde ich auch super. Also ich fand es auch wirklich gut, dass du diesen Artikel geschrieben hast, weil ich dachte, na, es ist auf jeden Fall eine Meinung, die auch Gehör verdient. Und also ich war ja auch einfach super dankbar, dass ich da teilnehmen durfte bei diesem Event und kann jeden verstehen, der sich dran stört. Dass das nicht öffentlich ist, aber ich glaube, man muss eben so ein bisschen einordnen, wie wir das jetzt ja auch gemacht haben und letzte Woche auch schon in der Folge, dass das, wieso das eigentlich gar nicht möglich ist, das leider jedem zu ermöglichen. Und der Wegfall vom Tag der offenen Tür ist nicht zwangsläufig damit verknüpft, glaube ich, dass sowas jetzt weiterhin stattfindet, eben für Menschen, die Content generieren.
Ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen anders ausführen, generell, wie sich die Pressearbeit, insbesondere bei kommerziellen Musicals, einfach in den letzten 24 Jahren, in denen ich das professionell begleite, einfach auch verändert hat. Also mittlerweile sehe ich halt auch, dass früher gab es reine Presseabteilungen am Theater. Mittlerweile sind das oftmals keine Presseabteilungen mehr, sondern die haben in den Presseabteilungen dann irgendwelche Product Marketing Manager, die dann für eine bestimmte Produktion zuständig sind. Ja. Und auch in Stadt- und Staatstheatern gibt es in der Regel auch oft keine reine Presseabteilung mehr, sondern in der Regel ist es so eine Kommunikationsabteilung. Oder meistens ist die Pressesprecherin oder Pressesprecher in der Marketingabteilung wird angesiedelt. Und diese Theater sehen das halt auch mittlerweile gar nicht mehr als Pressearbeit, sondern als Marketing. Und da kann ich gleich mal eine Anekdote erzählen, die ich hatte mit einem Theater in München. Das ist ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, kurz nach Corona. Das muss so 3-4 Jahre her sein. Und da hatte ich Folgendes. Da war in München Premiere an einem Theater und für eine Show, die, glaube ich, so 6 Wochen ungefähr laufen sollte. Und ich wäre in der 3. Showwoche, wäre ich ohnehin in München gewesen. Da habe ich dem Pressesprecher des Theaters geschrieben, dass ich gerne vorbeikommen würde, um eine Rezension zu schreiben. Ich habe ihm mein Wunschdatum mitgeteilt und habe ihm dann auch mitgeteilt, ich würde die Rezension dann auch sofort am nächsten Tag veröffentlichen. Mhm. Und da hat er mir relativ schnell geantwortet, ja, ich wäre natürlich herzlich willkommen, aber wenn ich erst in der 3. Showwoche kommen würde, dann würden die ja nur noch so 3,5 Wochen spielen. Das wäre denen marketingtechnisch zu spät. Ich könnte ja aber gerne zur Premiere kommen. Und da habe ich ihm dann zurückgeschrieben, ja, das ist total nett. Aber ich bin halt in der 3. Showwoche in München und gerade halt als freier Journalist auch. Und mit Redaktionen, die kleine Reisebudgets haben, musst du natürlich auch immer gucken, wenn ich doch eh in München bin, dann hast du halt so 2 Dinge unter einem Hut. Und ich fahre ja nicht 3 Wochen vorher nur wegen der Einproduktion schon mal nach München und habe die Fahrtkosten und habe die Hotelkosten, die Redaktion letztendlich tragen muss. Kann man sich da nicht irgendwie drauf einigen? Nein, er ließ sich da drauf nicht ein. Er meinte, Premiere ja, aber erst in der 3. Showwoche, das sei ihm zu spät. Und naja, das fand ich halt schon sehr bedenklich, weil ich so dachte, okay, die sind also an einer fundierten Besprechung halt so offensichtlich gar nicht interessiert, sondern die wollen natürlich eine Rezension möglichst frühzeitig haben, damit sie dadurch auch noch eine Werbewirkung haben, was ich aber total vermessen an diesem Gedanken fand und auch heute, wenn ich darüber nachdenke, immer noch finde, ist, wie krass ist denn diese Denkweise von so einem Pressesprecher von einem Theater, der einfach davon ausgeht, wir möchten diese Rezension direkt am Anfang unserer Spielserie haben, damit wir noch eine große Werbewirkung haben. Er weiß doch gar nicht, ob mir die Produktion überhaupt gefallen wird. Hinterher schreibe ich einen Verriss und dann hätte er sich gewünscht, diese Rezension wäre nie erschienen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich gerade, bei welchen anderen Produktionen nicht gerade zur Premiere die meisten Rezensionen rauskommen. Also es ist ja schon üblich, dass es die Medienpremiere einen Tag vor der Premiere gibt und dann sind die Rezensionen zur Premiere, zum öffentlichen Ticketverkauf quasi da.
Genau, richtig. Aber in der Regel geben dir die Theater auch für jede spätere Vorstellung ein Ticket. Also Stage Entertainment ist da zum Beispiel auch völlig unproblematisch. Hm. So, ne? Und und einfach an dieser Aussage, das ist in der dritten Showwoche, dann haben wir da durch halt keine Werbewirkung mehr. Also das ist ja schon, das ist ganz klar, ist das halt als im Bereich Werbung, Marketing angesiedelt, ja, ohne dass dieser Mensch überhaupt weiß, ob sich diese Rezension letztendlich überhaupt als Werbung lohnt, als zitierfähige Werbung lohnt. Und der Fun Fact an der Geschichte ist ja noch, ein Kollege von mir, der zu dem damaligen Zeitpunkt für ein Printmagazin gearbeitet hat, der wurde auch eingeladen, der wohnte aber auch in München, konnte also auch wirklich den Premierentermin wahrnehmen. Fun Fact an der Geschichte ist aber, das Magazin, für das er geschrieben hat, ist zweimonatlich erschienen und die neue Ausgabe war gerade zu dem Zeitpunkt der Premiere schon im Druck. Das heißt, seine Premierenrezension ist in diese Ausgabe gar nicht mehr mit reingekommen.
Verstehe ich, ja.
Sondern ist erst in die Folgeausgabe gekommen, die 2 Monate später erschienen ist. Da war das Stück aber in München schon, glaube ich, seit 4 Wochen abgespielt. Also da hatten die ja null Werbewirkung, weil die Rezension natürlich erst erschienen ist, nachdem das Stück halt gar nicht mehr lief.
Das heißt, du störst dich dran, dass Journalismus oder dass die Art von Journalismus, die du betreibst, als Marketingzweck missbraucht wird, wenn ich dieses Wort jetzt mal wählen darf?
Ja. Hätte ich genau das gleiche Wort jetzt gewählt, ganz genau. Um das noch eben abzukürzen, mir wurde dann doch ermöglicht, diese Show zu sehen und zu rezensieren, weil ich den Regisseur kannte, den habe ich angerufen, der hat mir dann das Ticket besorgt. Also manchmal muss man halt auch einfach den Weg von hinten rumgehen und finde ich trotzdem ärgerlich, weil dafür gibt es eine Presseabteilung am Haus. Man hätte es halt einfach auch über den einfachen Weg lösen können. Aber letztendlich als verbissener Journalist kommt man schon irgendwie ans Ziel.
Mhm. Jetzt muss ich eine ganz spitze Frage zurückstellen. Das heißt, wenn du den Regisseur kennst, dann ist es okay, wenn du dir dein Ticket anders auf anderen Weg erschleichst. Aber wenn untransparent eingeladen wird von Stage Entertainment zum Tarzan-Aktionstag, ist es nicht okay.
Ja, was heißt ja erschleichen? Also erschleichen ist ja...
Ja, das habe ich jetzt natürlich bewusst so formuliert.
Wenn ich mir eine Dienstleistung erschleiche, das ist ja eine Straftat. Aber letztendlich, ich frage ja jemanden, gibst du mir eine Karte, damit du mir meine Berichterstattung ermöglichst? Und das hat natürlich in dem Fall dann halt auch funktioniert. Und letztendlich hatte das Theater dann ja auch was davon, weil die Rezension ist dann erschienen und die ist auch positiv ausgefallen, weil mir das Stück gefallen hat. Und die war dann auch noch während der 3-wöchigen Spielzeit natürlich auch noch abrufbar. Ne?
Hm. Hast du denn noch andere Beispiele? Also Kulturfeder kenne ich und ist mir auch ein Begriff. Und du hast, glaube ich, Musical Zentrale heute schon erwähnt. Also noch andere Beispiele, wo wirklich, ich sage jetzt einfach mal nach deiner Definition Musical Journalismus, der sich mit der Thematik vollumfänglich und vielleicht auch länger als 60 Sekunden beschäftigt. Noch weitere Beispiele, noch Kanäle, die du da nennen kannst?
Also eigentlich, ja, als größte und älteste Musical-Datenbank würde ich da eigentlich nur die Musical-Zentrale nennen. Also die sind mittlerweile, Kulturfeder gibt es nächsten Monat seit 20 Jahren, die Musical-Zentrale gibt es seit 23 Jahren und es gibt sonst noch von meinem Kollegen Stefan Drevianka, musical-world.de, der macht das, glaube ich, auch schon seit über 20 Jahren. Ansonsten sind natürlich ich habe in diesen letzten, ja, insgesamt 24 Jahren, wo ich das mache, halt unglaublich viele auch Online-Magazine und Plattformen kommen und gehen sehen. Manche gab es ein Jahr, manche gab es 3 Jahre, manche vielleicht auch 5 oder 10 und irgendwann sind sie dann wieder vom Netz genommen worden. Und also ich habe da ansonsten eigentlich keine Magazine, die ich regelmäßig lese oder denen ich folge.
Ja, ich komme jetzt nur drauf, weil ich mich dann frage, wer wird denn dann außer den Formaten, die du jetzt gerade genannt hast, sonst noch so als, als wirklich Kulturpresse da eingeladen oder sollte solche Rezensionen schreiben auf dem Niveau, das du forderst? Ich kenne das natürlich auch aus den Tageszeitungen oder Stuttgarter Nachrichten oder so, ne? Lokalpresse berichtet natürlich dann auch über die regionalen Produktionen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Und auch im Fernsehen, im Radio, alles, was dann regional ist, die sind natürlich auch klassische Presse, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Und dann würdest du sagen, an die stellst du diesen Anspruch, dass es etwas länger nachhalt.
Naja, es gibt ja noch die anderen beiden größeren Magazine. Es gibt ja einmal noch Musical Today und die Blickpunkt Musical. Das sind ja auch Printmagazine, die aber mittlerweile ja auch zumindest Online-Plattformen haben und dort ja auch publizieren. Und genau, ansonsten gibt es ja noch so Fachmagazine wie die Bühne und da gibt es ja noch verschiedene andere Magazine. Es gibt auch noch Online-Plattformen wie zum Beispiel, wie heißt die Plattform, der Opernfreund zum Beispiel oder Opernmagazin, die halt auch Musical und auch Operetten natürlich auch rezensieren. Ja. Und was ansonsten, wie du es natürlich auch gerade schon gesagt hast, natürlich die ganzen Tageszeitungen, die überregionalen großen, die Wochenzeitungen etc., die Zeitschriften und so weiter.
Was ich daran auch mega gut finde, ist einfach auch die Umfänglichkeit. Also wenn wir jetzt mal bei Kulturfeder einfach bleiben, weil du von dort bist, ihr seid auch mehrere AutorInnen. Das heißt, ihr könnt einfach sehr umfänglich über das ganze Musical Deutschland oder im deutschsprachigen Raum weit berichten, wahrscheinlich sogar auch darüber hinaus, wenn ihr mal verreist, was natürlich ein Influencer oder ein kleiner Blogger gar nicht abdecken kann, weil wir ja komplett autonom agieren.
Voll klar.
Das finde ich auf jeden Fall auch, warum ist es wert, ist einfach beides vielleicht auch getrennt zu betrachten. Muss aber noch ein Zitat aus deinem Artikel aufgreifen, da stand Begeisterung ohne Glaubwürdigkeit. Und da habe ich gedacht, also wir haben da vor Freude geweint in diesem Orchester-Experience und du glaubst mir nicht, dass wir ernsthaft begeistert waren? Da muss ich einfach ganz kurz...
Das muss man ein bisschen differenzieren. Das war natürlich nicht bezogen auf, ich glaube, das habe ich auch als Kommentar auf einen ähnlich lautenden Kommentar bei Instagram auch schon geschrieben. Das war nicht auf diesen Content-Creator-Tag bezogen. Also natürlich, was willst du denn an dem Tag kritisieren? Das wird perfekt organisiert gewesen sein, da wird sich um euch alle gut gekümmert worden sein. Und natürlich ist das eine Erinnerung für euch alle, die ihr euer Leben lang nicht vergessen werdet. Also darum geht es gar nicht. Aber wenn man, es gibt ja diesen Spruch, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und naja, weißt du, wenn man halt Menschen immer zu solchen besonderen Events einlädt oder so, stelle ich mir die Frage, behalten die sich denn dann immer noch einen kritischen Blick oder sind die dann halt irgendwann so völlig euphorisiert, dass sie diesen kritischen Blick verlieren? Und also damit meinte ich nicht, dass man dieses Event, diesen Abenteuertag kritisieren soll, sondern dass, wenn man zum Beispiel dann in die nächste Stage-Premiere geht, da dann halt bezogen auf eine Show vielleicht seinen kritischen Blick verloren hat, weil man natürlich immer noch diese guten Vibes hat, so, oh, weißt du noch damals, als wir da durch den Saal geflogen sind und weißt du noch das Event mit Ellen Menken und weißt du noch das und ja.
Dass man dann sehr wohlwollend wird, ne? Glaubst du, dass die KonsumentInnen das nicht berücksichtigen? Weil das ist ja ein Phänomen, das du ansprichst, dass man aus Social Media auch aus ganz anderen Bereichen kennt. Also, dass wir gekaufte InfluencerInnen haben, wir kriegen alle kein Geld dafür, aber es gibt ja ganz oft bezahlte Werbepartnerschaften und dass Leute sagen, dieses Getränk ist super lecker, weil ich Geld dafür bekomme, dass ich das jetzt in die Kamera halte. Das ist ja, heutzutage verschwimmen ja auf jeden Fall die Grenzen zwischen Meinung im Internet teilen und gekaufte Meinung im Internet teilen. Und das nutzt jetzt natürlich eben auch das Musical. Also die Frage nochmal, glaubst du nicht, dass das den meisten bewusst ist, dass das als Einladung kommt und dann gegebenenfalls auch mitschwingt, wenn man so eine Rezension oder so ein Reel oder so ein TikTok oder einen Post schreibt? Ne, die Frage ist, wir kennen das ja eigentlich aus dem Alltag. Und ich frage mich, wieso ist das so ein Problem, wenn das ein Musical jetzt neu ist und seit 10 Jahren schon das Internet lange so funktioniert?
Ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, auf die ich jetzt auch gar keine klare Antwort dir geben kann. Hm. Also ich denke einfach, da sind Leute dabei, die können das differenzieren. Da sind Leute dabei, die können es nicht differenzieren. Da sind auch Leute dabei, die offen neidisch sind oder vielleicht auch schreiben, oh, ich bin voll neidisch, dass ich das nicht machen konnte oder ich hätte auch so gern. Ich glaube auch einfach, da gibt es kein richtig oder falsch. Also da gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern dazwischen noch ganz viel grau. Ne?
Ja. Genau, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass es im Musical jetzt einfach auch da ist, was wir in anderen Bereichen schon lange haben. Und gerade bei diesem Abenteuertag waren ja auch Content-Creatorinnen von ganz anderen Bereichen da. Das fängt bei Disney an. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die viel über Disney posten und dann auch von Disney.
Genau,
und Disney
Blogger und so.
Genau. Und so, wir hatten es ja auch davon, dass sehr viele Videos dann zum gleichen Zeitpunkt mit dem gleichen Content hochgeladen werden. Und das war bei mir in der Bubble natürlich auch so, dass ich das ganz viel gesehen habe. Aber ich glaube, in der durchschnittsdeutschen Bubble ist maximal ein so ein Video hochgeploppt. Und damit hat ja Stage eigentlich die Gäste ganz gut ausgewählt, wenn eine heterogene Gruppe eingeladen wird. Und das bei uns nun mal alle an der Cast-Announcement über Philipp Büttner sprechen oder am Tarzan-Abenteuertag über Tarzan. So what, oder? Ich meine, das ist ja, es geht ja einher damit, dass eben die ganzen Leute eingeladen werden. Also das lässt sich ja gar nicht umgehen, oder?
Nein, definitiv nicht. Und wäre ich Produzent, würde ich ja auch auf jeden Fall diesen Weg gehen. Aber ich würde auch Dinge anders machen. Also ich würde auch schauen, dass die Ticketpreise erschwinglich bleiben. Und ich würde auch schauen, dass das gerade auch für eine vierköpfige Familie erschwinglich bleibt. Und ich würde auch schauen, dass ich halt trotzdem weiterhin sowas anbieten kann, wie einen Tag der offenen Tür jetzt. Also da hätte ich ganz viele Ideen, was ich marketingtechnisch einfach machen würde. Und wie gesagt, also ich will das alles gar nicht in Abrede stellen. Und ich würde absolut also auch Influencer einladen. Und wahrscheinlich würde ich auch lieber noch mehr Mama- und Papa-Blogger und irgendwelche Freizeitpark-Blogger einladen, die halt wirklich eine große Reichweite haben. Und wenn ich ein Familienmusical bringe, dann
voll.
Ist das wahrscheinlich auch die richtige Zielgruppe. Aber ja, ich als aus dem journalistischen Blickwinkel habe ich wirklich ein Problem damit, dass einfach die Pressearbeit, wie ich das vorhin schon am Beispiel gebracht habe, mir einfach zu sehr mittlerweile mit Marketing verschwimmt. Und wenn wir einfach beim Thema Stage Entertainment vielleicht nochmal bleiben, wenn ich da auch nochmal zu kurz was sagen darf, da ist es ja mittlerweile auch so, da sehen wir mittlerweile auch, dass ja auch bei der Presse mittlerweile eine Vorauswahl getroffen wird. Also das aktuelle Beispiel ist ja gerade Zurück in die Zukunft. Das ist ja jetzt die nächste große Stage-Premiere, die in Hamburg ansteht. Und man sieht halt schon die Unterschiede bei den Stage-Produktionen, was die im Vorfeld für eine Pressearbeit machen, was die für Marketingaktionen machen. Ne? Wenn ich da zum Beispiel an Hamilton zurückdenke, ja, da wurden erstmal ausgewählte Journalisten nach New York eingeflogen. Die durften Lin-Manuel Miranda treffen, Show sehen, haben ihn dann in seinem Drama-Bookshop getroffen etc. Dann gab es anschließend das große Cast-Announcement für die Presse im Operettenhaus. Dann gab es eine Einladung ins Care wieder, oben auf die Probebühne zu einer offenen Probe. Dann gab es ein Presse-Event, als das Bühnenbild eingebaut wurde. Dann gab es ein Presse-Event zum Bereich Masken. Und dann natürlich noch die große Medienpremiere und die Gala-Premiere. Also da wurde ein riesen Apparat einfach an Pressearbeit aufgefahren. Oder bei Herkules war es ja ähnlich. Also da warst du ja auch da, als Alan Menken da war. Und es gab eine offene Probe, es gab diesen Besuch von Alan Menken und da wurde halt richtig viel aufgefahren. Und zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft ist eine riesen neue große Stage-Produktion, die jetzt in ein paar Wochen Premiere hat. Ich glaube, in 6 Wochen gehen die Previews
23.
los.
23. März, ja.
Genau, und es hat einfach bislang noch kein Pressetermin, ich sag mal, für die ganze Presse stattgefunden. Das Einzige, was sie ja vor ein paar Monaten gemacht haben, war, dass sie ausgewählte Journalisten nach London eingeflogen haben, als die beiden Hauptdarsteller präsentiert wurden. Mhm. Und die restliche Presse, ja, die haben dann halt einfach ein paar Tage später eine Pressemitteilung und ein Foto zugeschickt bekommen. Das ist halt einfach super schade, zum Beispiel auch für einen Journalisten wie mich, der einen Anspruch halt daran hat, einen eigenen Content zu produzieren, einen eigenen Artikel zu schreiben, weil wir veröffentlichen zum Beispiel bei uns grundsätzlich keine Pressemitteilungen. Wir machen auch keine Berichte, die auf einer Pressemitteilung basieren, sondern wir wollen eigene Gespräche führen, uns unsere Informationen selber bei so einem Termin sammeln, Interviews führen und diese ganzen Dinge dann zu einem Artikel halt komponieren. Und bevor da jetzt irgendwie ein falsches Bild entsteht, ich will damit nicht sagen, ich wäre auch gern nach London eingeladen worden, sondern ich hätte mir gewünscht, dass sie natürlich diese reichweitenstarken Kolleginnen und Kollegen der Presse nach London einfliegen zu diesem Termin, denen die Show zeigen, denen die beiden Hauptdarsteller präsentieren, denen die Interviews ermöglichen, so wie sie es damals bei Hamilton auch gemacht haben. Aber bei Hamilton haben sie dann in Hamburg halt auch nochmal für die ganze Presse nochmal ein richtiges Cast-Announcement gemacht und haben halt dann nochmal die ganze Presse dazu eingeladen, sodass jeder Medienschaffende die Möglichkeit hatte, seinen eigenen Content zu produzieren. Das war halt jetzt bei Back to the Future überhaupt nicht. Es gab nur dieses Event in London für ausgewählte Leute und die restliche Cast wurde ja einfach nur auf Instagram als Reel und per Pressemitteilung per E-Mail mitgeteilt. Mhm. Es gab überhaupt gar keine Pressekonferenz, kein Gespräch, es gab keine Interviewmöglichkeiten. Jetzt war der Probenbeginn, dazu gab es auch keinen Termin. Also ich meine, vielleicht gibt es noch eine offene Probe, das kann natürlich noch kommen in den nächsten Wochen. Das wäre ja eigentlich jetzt noch vor der Premiere noch die einzige Möglichkeit überhaupt, dass sie noch einen allgemeinen Pressetermin ansetzen könnten. Ansonsten, ja, finde ich es halt einfach super schade, dass von Produktion zu Produktion die Pressearbeit so unterschiedlich ist.
Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber weil ich auch aus dem Corporate-Business komme, kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach vielleicht auch einen anderen Marketing-Manager gibt oder eine andere Strategie dieses Mal gefahren wird, je nachdem, was man jetzt auch was und wen man erreichen möchte. Ich habe auch große Unterschiede wahrgenommen zwischen und Julia und MJ zum Beispiel, weil das ja auch eine ganz andere Zielgruppe anspricht. Vielleicht spielt sowas auch immer mit rein. Aber du störst dich dran, dass die Presse ausgewählt wird und als Marketing missbraucht wird, habe ich jetzt so ein bisschen rausgelesen. Ich frage mich noch, weil wir es jetzt so ein bisschen davon hatten, auch, also ob der klassische Journalismus damit kaputt geht oder ob er es nicht schafft, auf die neuen Medien aufzuspringen. Also oder du hast eben gesagt, wir haben die Webseite und da haben wir auch den meisten Traffic und das glaube ich dir auch, deswegen gibt es bestimmt auch Sinn, das zu bespielen. Aber andere große Formate, die man kennt, sind jetzt auch auf Twitch und sind auf Instagram und gehen live und solche Sachen. Und ich frage mich, muss man sich vielleicht da nicht einfach den Content, den du generierst und der dann welchen Anspruch auch immer hat, einfach an das Format anpassen?
Voll. Und da habe ich auch eine ganz klare Meinung dazu. Da wird es auch demnächst bei Kulturfedern auch noch meinen eigenen Meinungsartikel von mir geben, an dem ich gerade arbeite. Und also der Arbeitstitel ist, der Kulturjournalismus ist tot, lang lebe der Kulturjournalismus.
Jawohl.
Auch wenn ich Kulturjournalist bin und das schon seit vielen Jahren mache, ich bin der Meinung, der Kulturjournalismus ist tot. Und ich finde auch, dass klassische Rezensionen immer mehr an Bedeutung verlieren. Das hängt auch damit zusammen. Früher, als es halt vornehmlich Printmedien gab, da waren ja zum Beispiel auch so Theater so wirklich davon abhängig, von den Medien, dass sie berichten, weil die hatten sonst gar keine Möglichkeit, die hatten ja gar keinen Kanal. Aber mittlerweile sind die Theater, das sehe ich absolut ein, gar nicht mehr so sehr angewiesen auf die Presse, weil die ihre eigenen Kanäle haben. So, die wissen mittlerweile, dass die Leute nicht mehr irgendwie anonym an der Theaterkasse ein Ticket kaufen, sondern die buchen alle im Internet. Das heißt, die haben alle E-Mail-Adressen, die haben die Postadressen, die können ihre Kunden selber anschreiben und die haben natürlich alle ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Ja, die sind alle Theater sind auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und machen da zum Teil auch richtig guten Content. Und die brauchen mittlerweile die Presse nicht mehr, um irgendwie den Hauptdarsteller XY interviewen zu lassen oder so, sondern die schicken einfach ihren Produktionsdramaturgen mit dem Handy los und der interviewt dann einfach den Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin in der Probenpause einfach selber. Und sie können natürlich dabei auch noch steuern, was gesagt wird. Das heißt, kritische Fragen oder so, die vielleicht ein Journalist stellen würde, die kann man halt komplett ausblenden, weil natürlich möchte man das als Marketing nutzen. Führt man dieses Gespräch, dieses Interview halt auch in eine gewisse Richtung, die dann letztendlich dazu führt, dass die Person halt sagt, wir machen hier gerade eine Mega-Show und ihr müsst alle Tickets kaufen. Ne?
Also ich glaube nicht, dass keine kritischen Fragen mehr gestellt werden. Ich glaube, dass auf jeden Fall andere Fragen gestellt werden. Aber also ich nehme schon auch Kritik wahr, auch unter den Fans, die das posten oder dahin gehen oder teilen oder wie auch immer, ne? Also das finde ich ein bisschen zu schwarz-weiß gesehen.
Wenn ich nochmal bei dem Beispiel Stage Entertainment bleiben darf, die bekommen es heute aber auch echt dicke, aber ich habe gar nichts gegen Stage Entertainment. Also ich finde zum Beispiel auch immer dieses Bashing gegen Stage Entertainment, was ja auch immer im Internet sehr krass ist, finde ich zum Beispiel halt auch so unter aller Kanone. Also eine Firma wie Stage Entertainment ist einfach hier ein Global Player.
Ja.
Den sind wir einfach alle, die wir Musicals lieben, die haben uns einfach sehr, sehr viele Produktionen nach Deutschland gebracht, die wir sonst wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen hätten. Natürlich ist das auch ein streitbares Unternehmen, aber letztendlich ist es auch ein Unternehmen, das wirtschaftliche Interessen verfolgt und das im Grunde ja wirklich qualitativ hochwertige Shows macht. Also das sehe ich natürlich auch ganz klar ein, aber jetzt habe ich nur gerade den Faden verloren. Wo hat man...
Also ich habe gesagt, dass wir auch kritische Fragen stellen, vielleicht andere Fragen, aber dennoch auch Kritik geäußert wird von Bloggern.
Jetzt habe ich den Faden wieder, genau. Und zwar, da wollte ich nämlich noch das Beispiel mit Sage Entertainment bringen, die eiern ja jetzt auch schon seit Wochen auf Instagram rum. Die haben ja mit dem Pressesprecher, mit Stefan Jäkel, ja diese Real-Reihe gemacht, so ja. ihr könnt uns eure Fragen stellen und unser Pressesprecher beantwortet diese Fragen. Und das hat halt erstmal damit angefangen, dass er halt so Pillepalle-Fragen, nenne ich das jetzt mal, beantwortet.
Ja, ich habe es auch verfolgt.
Die Fans darunter dann schon alle kommentiert haben, so, ja, wann kommen denn jetzt mal die kritischen Fragen? Ich hatte doch die und die Frage gestellt und so, ja, ganz ruhig, die werden später noch beantwortet. Und dann kam dann irgendwann das nächste Reel und hat er gesagt, ja, und heute wollen wir auch mal eine kritische Frage beantworten. Und die war jetzt gar nicht so kritisch. Und dann kamen halt wieder die Fans und haben dann gesagt, ja, aber wo sind denn jetzt die kritischen Fragen? Und so, die eiern da halt auch immer so ein bisschen rum. Und letztendlich, selbst wenn die eine oder andere kritische Frage beantwortet wird, dann, ja, weiß ich nicht, wird da wahrscheinlich wieder so mit einem heißen Brei drumherum geredet. Also ich meine, gerade Stage setzt ja auch schon seit vielen Jahren auf Dynamic Pricing. Es gibt da mittlerweile ja gar keine festen Eintrittspreise mehr, sondern die variieren ja von Wochentag und Auslastung zwischen von bis. Und da habe ich schon mal vor Jahren auch eine offizielle Presseanfrage gestellt, weil ich einen Artikel darüber machen wollte. Und dazu wurde sich gar nicht geäußert. Da waren andere Theater, waren da viel offener, wie zum Beispiel das Schmidt-Theater in Hamburg oder auch andere Häuser, die mit diesem Thema Dynamic Pricing gegenüber der Presse auch viel offener mit umgehen und da auch gar kein Hehl drum machen. Also muss man heutzutage auch gar nicht mehr. Also Dynamic Pricing hast du bei der Bahn, das hast du bei Flugtickets, das hast du bei Hotels, das hast du bei Konzerttickets, die du bei Eventim kaufst. Aber ich habe immer das Gefühl, bei Stage tut man sich immer ein bisschen schwer mit solchen Themen und eiert dann lieber um so kritische Themen immer so ein bisschen rum, weil wir sind ja in der schönen Musical-Welt und sehen alles durch die rosarote Seifenblasen versprühende Brille und alles ist so Konfetti und Glitzer und das finde ich immer ein bisschen schade.
Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen vom eigentlichen Thema abgedriftet. Das ist jetzt deine persönliche Kritik noch an Stage gewesen, die du vielleicht auch mit Presseanfrage noch rausbringen willst und die du dann glaubst, dass die nicht von Influencern kommen würde. Und das mag auch sein. Ich finde auch die Reihe fand ich eigentlich ganz gut. Kann aber auch total verstehen, dass ein Unternehmen sich nicht dahinstellt und sagt, übrigens, die Tickets sind so teuer, weil wir Geld verdienen wollen mit euch. Sondern natürlich sagen die dann, ja, Übersetzung kostet was und Proben kostet was. Und deswegen sind die Tickets teurer, als ihr euch das vorstellen könnt, weil wir nicht nur diesen Abend stemmen müssen, sondern auch andere Dinge leisten. Das war zum Beispiel eine dieser kritischen Fragen, die da beantwortet wurde. Genau, also ich hatte gestern Abend in meiner Story auch gefragt, ob es denn noch Kommentare dazu schon gibt, die wir vielleicht noch hier besprechen wollten. Und das, was du sagtest mit der Kulturjournalismus ist tot, da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen, das schrieb mir auch ein Zuhörer und sagte, das kennen wir doch schon lange aus New York und London, wo früher eine New York Times Review ein Broadway-Stück über Nacht geschlossen hat, wenn man so will, dass es nach der dritten Preview schon nicht mehr läuft. Die Zeiten sind vorbei. Broadway.com hat angefangen mit YouTube und jetzt sind es eben die Influencer, die dieses, die Macht auch haben, finde ich, oder dieses Potenzial, die Meinung zu bilden auf jeden Fall. Und damit haben sie bestimmt auch eine gewisse Verantwortung, die man trägt, weil eben so viele Leute das auch kommentieren. Also da würde ich dir auch zustimmen, dass da einfach viel Wandel ist, den ich aber, also ich noch nicht weiß, ob das nur kritisch zu sehen ist und auch die kleinen Creatorinnen, die du auch angesprochen hast, sich nie zur Aufgabe gemacht haben, wir wollen diesen Journalismus ersetzen, sondern es geht ja viel mit Leidenschaft los. Wenn ich jetzt für mich spreche und für Daniel und für Tobi und für Anna und wen wir da alle so kennen, die dann sagen, ich liebe Musicals und deswegen teile ich meine Berichte dazu auf Instagram. Und ich liebe das, wenn Leute das kommentieren, weil ich mich gerne darüber austausche. Und wenn Stage das sieht oder wenn, weil ich habe schon viel für die Kammerspiele auch gemacht hier in Hamburg, dann freuen die sich einfach, wenn die da auch stattfinden. Und das ist ja nicht das Gleiche wie Presse. Das wollte ich einfach noch einmal betonen. Ja,
na klar. Aber ich wollte das mit meinem ursprünglichen Beitrag auch nie gegeneinander irgendwie aufwiegen oder so. Ne? Wie gesagt, okay. ich wollte damit nur generell das System hinterfragen. Mhm. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wäre ich Produzent, ich würde natürlich auch auf Influencer-Marketing setzen als ein Kanal. Ja. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass einfach das Publikum einfach noch mehr generell in der Masse mehr abgeholt wird noch neben dem Influencer-Marketing. Ja. Ja. Dass halt auch in der Pressearbeit nicht so stark ausgesiebt wird und Presse nicht so krass mit Marketing vermischt wird.
Ja. Hast du ein Fazit, was du jetzt ziehen kannst aus diesem Gespräch?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Das heißt, deine Meinung ist unverändert und du kannst, deine Meinung hat sich auch nicht geändert.
Nein, meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich stehe zu meiner Meinung und mir hat kürzlich noch ein künstlerischer Leiter gesagt, seiner Meinung nach wäre ich noch die einzige verbliebene kritisch-authentische Stimme im Musical-Journalismus. Und das freut mich natürlich auch. Und zu meiner Meinung stehe ich auch. Also die werde ich natürlich auch nicht revidieren. Aber trotzdem finde ich es gut, dass wir da drüber so über dieses Thema offen sprechen. Und du halt auch deine Sichtweise klar gemacht hast. Aber wie ich halt ja auch schon zum wiederholten Male gesagt habe, ne, also ich wollte nie Influencer angreifen, sondern nur das System einfach mal zur Sprache bringen und in Frage stellen. Und wie gesagt, also ich glaube, es gibt einfach nicht schwarz und weiß. Das, richtig und falsch gibt es da nicht. Und
voll gut, dass du das jetzt nochmal so klar hervorgehoben hast. Also vielen Dank dafür nochmal für die Einordnung, weil ich glaube, das ist nicht bei allen klar gewesen. Und auch, dass wir nochmal rausdifferenziert haben, dass es gibt keinen Tag der offenen Tür mehr, gar nicht so richtig damit. Das ist ja eigentlich noch ein zweites Paar Schuhe, sagen wir so. Das hast du einfach da auch mit reingebracht und als Beispiel. Ja. Aber das heißt nicht, du willst den Abenteuertag nicht, sondern lieber Tag der offenen Tür, sondern es ist schade. Das ist auch einfach Kritik gewesen, die damit reingespielt hat, aber hängt damit nicht zusammen.
Ne? Ich kann jetzt einfach total sinnlos auf diesem Tag der offenen Tür drauf herumreiten, dass ich den überhaupt damit reingebracht habe. War einfach nur, ich wollte nur ein Fenster aufmachen, um zu sagen, weil, ne, wie wir das ja vorhin auch schon gesagt haben, so ein Lianenflug durch die neue Flora kannst du ja der breiten Masse gar nicht anbieten. Aber deswegen habe ich das mit diesem Tag der offenen Tür nur reingebracht, weil ne, beim Tag der offenen Tür bei Starlight Express sind immer noch jedes Jahr irgendwie 25.000 Zuschauer oder so. Wenn du sowas wenigstens als Produzent noch beibehalten würdest, dann würdest du zumindest auch der breiten Masse noch was Kleines anbieten können. Deswegen habe ich das überhaupt nur in diesen Beitrag, in diesen Kommentar mit eingebaut, weil ich einfach ein Fenster aufmachen wollte. Genau wie bei diesem Beitrag, den ich ja ein paar Wochen vorher veröffentlicht habe zu dem Marketing, wie meiner Meinung nach halt Musical-Produzenten das Marketing und damit ja auch ganze Produktion an die Wand fahren, wo ich ja auch so ein paar Lösungsansätze gebracht habe, was könnte man stattdessen machen, weil mir das halt eigentlich auch mal ganz wichtig ist. Und was ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, ich habe mir noch zwei Zitate rausgezogen, die ich gerne, zwei ganz kurze Zitate, also ich möchte niemanden langweilen, die ich halt als Reaktion bekommen habe auf meine Veröffentlichung. Mhm. Und zwar waren das zwei WhatsApp-Nachrichten, die mir eine
Musical darstellen. Man kann dir bei WhatsApp schreiben? Der Kulturfeder? Also, oder sind das dann Freundinnen von dir?
Nee, also es waren schon Privatnachrichten. Ne? Und mir hat eine Darstellerin und ein Darsteller geschrieben und mir hat der Darsteller geschrieben, ich finde das toll, dass ihr solche Themen besprecht, denn ein bisschen Kontroverse tut uns allen sehr gut, weiter so. Und eine Darstellerin hat mir geschrieben, ich habe gerade deinen Artikel gelesen, mega gut. Genau das, was ich und viele in meiner Branche denken. Genauso ist es und nicht anders. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass das die Verantwortlichen lesen und zum Nachdenken bringen. Also das zeigt ja nun mal auch, also das sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich ausgewählt habe. Ich habe noch viele Privatnachrichten auch bei Instagram bekommen, ich habe E-Mails bekommen. Und also nicht nur von irgendwelchen Fans und LeserInnen, sondern auch wirklich auch von Menschen einfach aus der Branche, die nehmen das halt auch durchaus kritisch wahr. Natürlich machen die das alles mit, weil das mittlerweile solche
Dinge auch zu ihrem Job
gehören. Genau, das gehört zum Job und die bekommen ihre monatliche Gage dafür und dann müssen sie natürlich auch Promo-Auftritte machen. Früher waren solche Promo-Auftritte in den 90ern, die sind dann in Kostüm und Maske irgendwie bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade aufgetreten.
Ah, ich hab's geliebt bei Wetten, das.
Oder bei Wetten, das, genau, oder beim Fernsehgarten. Heutzutage gibt es halt solche Content-Creator-Tagungen, was ja auch völlig legitim ist, aber trotzdem höre ich halt auch von Menschen, die in dieser Branche arbeiten, dass sie es durchaus auch kritisch sehen. Ne?
Wie kann denn beides nebeneinander funktionieren? Also ich verstehe das auch total, dass man dieses kritischeres und ausführlichere Berichterstattung genauso haben möchte wie Marketing, nennen wir das jetzt einfach mal so. Was glaubst du denn? Du hast gesagt, du hattest noch Ideen dafür. Wie kann es denn nebeneinander funktionieren?
Also im Grunde funktioniert es ja schon beides nebeneinander. Es wird ja auch weiter so laufen. Ich glaube auch einfach, dass die sozialen Medien da auch in Zukunft einfach noch einen größeren Stellenwert bekommen. Und ich glaube auch einfach, wer journalistisch bestehen möchte, kann sich den sozialen Medien auch überhaupt gar nicht verwehren. Also wenn du sagst, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja, sorry, also wie heißt diese Plattitüde, ne? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also das trifft es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Also ich denke auch einfach, dass beides noch funktionieren wird und eigentlich sehe ich meinen Bereich, den Medienbereich auch wirklich, betrachte ich auch wirklich sehr kritisch, weil wer da diesen Weg nicht mitgeht, und ich sehe das auch bei Verlagen, dass die mittlerweile auch, wenn die Redakteure ausbilden, auch von ihren Volontären erwarten, das halt auch schon in die Stellenausschreibungen schreiben, so dass man halt keine Hemmungen haben sollte, sich auch mal vor eine Kamera zu stellen für ein TikTok-Video oder so. Das wird mittlerweile auch von Verlagen erwartet, von den Volontären, die zu Redakteuren ausgebildet werden. Und ich glaube einfach, dass wir als Presse da einfach auch mitgehen müssen und uns wahrscheinlich auch von Content Creators auch noch was abgucken können, definitiv. Also wie gesagt, also ich habe da natürlich jetzt nicht die absolute Erfolgsformel, aber was ich halt vorhin schon gesagt habe, ich persönlich würde mir einfach nur wünschen, dass beides weiterhin parallel nebeneinander funktioniert, aber vielleicht von den veranstaltenden Firmen, wie gesagt, ein bisschen mehr das Publikum wieder mit einbezogen wird, weil ich habe auch manchmal einfach das Problem, dass viel einfach am Publikum so vorbei produziert wird, so weißt du? Und dass einfach das Publikum wieder mehr, das Publikum ist doch einfach das Wichtigste. Also das Publikum.
Das ist der Kunde am Ende, ne?
Ja, und letztendlich, das ist doch das Wichtigste. Und also letztendlich, man muss das Publikum irgendwie weiter mit einbeziehen und wie ich schon gesagt habe, ich würde mir einfach wünschen, dass das einfach nicht so krass ausgesiebt wird und dass Presse und Marketing nicht so miteinander so krass vermischt wird. Ja. Also ich kann mir auch super gut vorstellen, dass das für so eine PR-Abteilung und für eine Marketing-Abteilung bei einer Musical-Firma super schwierig ist, weil, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es gibt ja nicht so eine Glaskugel-Wahrsagerei. Wenn die alle wüssten, was ist der richtige Weg, dann würden sie ja nur noch diesen einen Weg gehen. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Da könnte man wahrscheinlich auch noch stundenlang drüber schwadronieren und sich Gedanken machen. Also da kann ich überhaupt gar keinen Königsweg aufzeigen, möchte ich auch gar nicht. Nee. Also ich glaube, da sitzen bei den Veranstaltern genug Menschen, die das auch studiert haben und die da gute Ideen haben. Und letztendlich ist es ja auch positiv zu sehen, dass die sich weiterentwickeln und immer neue Sachen ausprobieren. Ja. Also das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ne?
Ja, da würde ich auch mitgehen. Finde ich auch schön, dass du es nochmal so gesagt hast. Ich finde es nämlich, also ich lese ja auch total gerne kritische Berichte und ich höre mir auch Podcast gibt es auch zu dem Thema an, ne? Wenn Leute auch mal sagen, was ihnen nicht gefallen hat, finde ich genauso wichtig wie die Begeisterung auch in die Welt zu tragen, die wir jetzt als Content Creator auch einfach haben und die uns auch motiviert, das zu teilen. Ich würde jetzt für mich als Fazit vielleicht mitnehmen, dass ich kritisch inzwischen hinterfrage, ob das jetzt meine Meinung ist oder ob die gebiased ist dadurch, wenn man irgendwie eine Pressekarte bekommen hat oder so. Also das finde ich schon einen validen Punkt, dass man nochmal hinterfragt, mit welchem Gefühl bin ich hier gerade und beeinflusst das meine Meinung. Das finde ich sehr gut, dass wir das nochmal rausgearbeitet haben. Ich wurde auch darauf angesprochen, auf vielleicht eine letzte Sache, die ich dich nochmal fragen wollte, in Bezug auf dieses mit den Influencern. Am Sonntag wurde, glaube ich, war die Und Julia Dernier. Und da wurde abends angekündigt, dass Und Julia verlängert wird. Und ja, viele Content-Creatorinnen hatten das mit einem NDA unterschrieben, dass sie das dann montags bekannt geben dürfen.
Ja.
Und du hast dann irgendwie geschrieben, die Influencer dürfen es euch erst morgen sagen, deswegen macht es die Presse heute schon. Und da kann man sehr viel Gehässigkeit reinlesen in diesem Post. Deswegen muss ich dich das auch nochmal fragen, weil mir das auch zugespielt wurde und die Leute gesagt haben, was soll denn jetzt das noch?
Pass auf. Das ist super, dass du das ansprichst. Das wollte ich mich selber ansprechen. Ich hätte es jetzt nämlich vergessen.
Guck mal.
Ich hab da nämlich noch ein Zitat, worauf das basiert. Ich muss das mal kurz hier.
Also du hast, ich kann so lange, such das mal ganz in Ruhe raus. Ich lese einmal den Post vor. Das war Sonntagabend, wie gesagt, hast du gesagt, jetzt mal Butter bei die Fische. Das Musical Und Julia kommt im Herbst 26 nach Stuttgart. Die Influencer der Fraktion, wir wissen was, das ihr nicht wisst, dürfen euch das erst morgen um 6 Uhr sagen. Deshalb macht es die Presse einfach jetzt schon, nachdem es bei der Derniere bestätigt wurde. Und das schickte mir dann jemand, sagt, du sprichst doch mit dem, frag mal, was das soll. Also man kann super viel reininterpretieren, weil es nicht eingeordnet ist. Jetzt, da sind wir jetzt bei Musical, Social Media, genau, bezieh doch gerne mal Stellung.
Genau, und jetzt kommt die Erklärung dazu. Und zwar bezieht sich das auf einen Post im Forum der Musical-Zentrale. Da hat ein User geschrieben, mich regen gerade diese ganzen Influencer auf, die auf wir wissen was, was ihr nicht wisst machen und sich als Musical-Fans erster Klasse fühlen. Wie dumm halten die uns eigentlich? Und da ist mir ein Video eingefallen von der Red Curtain Show. Die Red Curtain Show, die hatten mal auf YouTube jetzt irgendwann zum Jahresbeginn, glaube ich, so ein Video gemacht. Da haben sie, glaube ich, irgendwie, ich nagel mich nicht drauf fest, aber das war irgendwie so ein Video, ich sage jetzt mal, die fünf Musicals, die heißesten fünf Musical-Premieren im Jahr 2026 oder so. Ich weiß nicht mehr genau den Titel. Auf jeden Fall sind sie dann darauf eingegangen, auf welche Musicals sie sich dieses Jahr besonders freuen. Und dann haben sie irgendwie, ich sage jetzt mal, fünf Musicals aufgezählt. Und dann haben sie halt auch so gesagt, ja, und als sechstes haben wir dann natürlich noch so ein Musical. Das wird die neue Produktion in der neuen Flora, der Nachfolger von Tarzan. Also wir wissen ja schon, was es wird, aber wir dürfen es euch nicht sagen. Und da denke ich dann halt auch so, ach Leute, bitte. Sind wir im Kindergarten? Also ja, wer in dieser Branche unterwegs ist, weiß auch vorher schon immer ganz viele Sachen. Aber entweder sagt man es oder man sagt es halt einfach nicht. Und aber weißt du, wenn du sowas dann äußerst, dann wundert mich halt auch nicht, dass in so einem Musical-Forum dann sowas geschrieben wird, wie wir wissen was ihr nicht wisst. Und ich fand es ehrlich, und dieser Post, der in unserer Story für ein paar Stunden ja drin war, also um genau zu sein, von Sonntagabend bis dann Montagmorgen um 6 Uhr, wo dann ja die offizielle Pressemitteilung von Stage verschickt wurde. Ich fand das...
Ach, dann hast du ihn wieder gelöscht?
Genau, nur bis 6 Uhr war die, Montagmorgen 6 Uhr war die online, genau. Und ich fand das einfach komplett affig und zwar auch einfach unverschämt. Und jetzt muss ich nämlich mal... die Fahne hochhalten für die Influencer, die wurden ja ein paar Tage vorher zu so einem Secret-Event eingeladen bei Und Julia, durften sich die Show angucken und dann sollten die ja alle bei in ihrer Insta-Story diesen Countdown stellen auf Montagmorgen 6 Uhr, da gibt es die große News und da sollte dann ja verkündet werden, so Und Julia zieht jetzt im Herbst nach Stuttgart. Und ich fand es denen gegenüber auch einfach total unfair, dass man die, und ich sage das jetzt mal ganz offen, dass man die einfach so verarscht hat und zu sagen, hey Leute, stellt alle mal euren Countdown, Montagmorgen um 6 Uhr dürft ihr hier die große News verbreiten. Und dann stellt sich einfach jemand bei Und Julia nach der Derniere auf die Bühne und sagt so, ach und übrigens, die Reise geht weiter, wir sind dann ab Herbst 2020 in Stuttgart. Ich wollte gerade sagen, auf YouTube.
Das wäre auch schön.
Wir sind auf Herbst 2026, sind wir dann in Stuttgart. Und das wiederum fand ich dann halt auch diesen Influencern unfair gegenüber. Weil so geht man doch mit Menschen dann halt auch nicht um. Und das fand ich einfach so affig, dass ich dann aus einer Emotion heraus in diese Story gepackt habe, hey Leute, ne, die anderen dürfen es euch morgen erst um 6 sagen. Wir hauen es halt einfach jetzt raus, weil ich habe halt kein NDA unterschrieben oder so.
Ja.
Sondern mir wurden die Videos halt zugeschickt von dieser Bekanntgabe auf der Bühne, dass das Stück jetzt nach Stuttgart geht. Und da denke ich halt auch einfach so, das kann doch dann aus Marketing-Sicht ist das doch auch irgendwie Quatsch.
Wirkt ein bisschen nach Fehlkommunikation, ne? Als hat man vergessen, dass man das eine auch gemacht hat. Also ich war bei diesem Event ja auch nicht dabei. Ich habe das ja von Daniel gehört, der da war. Der hat das ja letzte Folge auch angeteasert. Was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wieso man sich so stört, oder was einen stört, wenn die Red Curtain Show teasert, dass sie was weiß, was ich jetzt als Zuschauerin nicht weiß. Also es füttert mich ja total an und ich will wissen, was das ist und interagiere dann mit diesem Publikum. Geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung, mit diesem Content, geht ein bisschen in die Richtung Clickbait vielleicht?
Ja, würde ich schon sagen. Oder sich vielleicht ein bisschen wichtiger nehmen, als man ist.
Okay, sehe ich anders, glaube ich, aber das darfst du natürlich so sehen. Vielleicht, die haben ja auch eine riesen Reichweite. Also die sind ja vielleicht auch relativ wichtig im Musical-Content, der im Internet stattfindet, ha? Huh?
Auf jeden Fall, das stelle ich gar nicht in Abrede.
Okay, aber super, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Was steht denn, möchtest du noch etwas dazu äußern? Haben wir jetzt noch was übrig, was dir noch auf dem Herzen liegt zu diesem ganzen Thema? Und auch, dass es so groß geworden ist jetzt irgendwie. Also ich fand es total schön, dass wir uns so konstruktiv austauschen konnten. Möchtest du dazu noch was abschließend sagen?
Nein, ich glaube, wir haben über alles Wichtige gesprochen und wenn ich hier nochmal auf meine Liste schaue mit den Notizen, die ich mir gemacht habe, haben wir alles abgearbeitet und wie gesagt, das Letzte, worüber ich noch sprechen wollte, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber das hast du zum Glück noch angesprochen und ich fand das Gespräch auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und auch sehr wichtig und danke dir auf jeden Fall sehr, dass du diese Einladung ausgesprochen hast.
Ja, voll gerne.
Und ich muss auch dazu sagen, ich bin in den letzten Jahren des Öfteren schon mal für Podcasts angesprochen worden, ob ich da nicht mal irgendwie als Interviewpartner zur Verfügung stehe. Und ich habe bislang alle abgelehnt und du bist die Erste, der ich überhaupt...
Ja, da fühle ich mich ja jetzt viel besser und wichtiger als alle anderen. Dominik, was steht für dich als Nächstes an? Was schaust du dir als Nächstes für Musicals an?
Ganz ehrlich, das sind schon wieder so viele, dass ich in meine schlaue Excel-Liste gucken müsste.
Du bist jetzt, glaube ich, der Dritte, mit dem ich spreche, der von Excel-Listen und seinen Musicals suchen spricht. Es gibt also mehr davon. Ich muss eine Excel-Liste anfangen.
Ich weiß jetzt erstmal, dass jetzt im Februar für mich erstmal 4 Opern anstehen. In Osnabrück und in Hamburg 2-mal. Und ich weiß gar nicht, ich weiß es wirklich gerade aus dem Kopf nicht, ob jetzt im Februar noch ein Musical-Besuch ansteht. Also das nächste, woran ich mich auf jeden Fall klar erinnern kann, was ansteht, ist dann Anfang März Dracula in Bremen.
Ja, da bin ich auch in Bremen.
Genau, das ist, glaube ich, am 6. März ist da die Premiere, glaube ich. Und am 7. März, das habe ich auch gerade noch im Kopf, da ist dann bei uns in Osnabrück am Stadttheater Premiere von Frank Wildhorns Artus Excalibur. Genau, also das sind auf jeden Fall die nächsten beiden Musical-Produktionen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, Anfang März, die ich mir ansehen werde.
Davor, und auf welches freust du dich mehr? Was war das, Artus oder Excalibur?
Genau, Artus Excalibur heißt das Stück.
Ah ja, okay. Oder Dracula.
Ach, ich stelle gerade fest, das sind ja beides
Wildhorn. Ich wollte gerade sagen, es ist beides Wildhorn.
Ich bin gar nicht so ein Wildhorn-Fan, weil mir die Musik immer ein bisschen zu schmonzettenhaft ist. Aber andererseits bin ich ja ein großer Drama-Liebhaber und deswegen freue ich mich einfach auf beide Stücke, weil es halt beides so dramatische, historische
Sachen. Ich wollte gerade sagen, Oper ist ja eigentlich auch immer sehr dick aufgetragen. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was dich da an Wildhorn stört.
Ja, aber bei Wildhorn, das trieft halt noch so nach
eine Kitsch. Ballade zu viel, hä?
Also, ja, genau, manchmal sind es einige Balladen zu viel, aber andererseits haut er natürlich dann auch immer mal wieder richtig geile Rocknummern dazwischen, ne?
Seine Komposition, ich kenne nicht so viel von ihm, aber ich finde, die ist ein bisschen komplexer als manch anderes Musical, was man so kennt. Also man erkennt wirklich, dass da sehr viel musikalische Arbeit in die Komposition reinfließt und wir haben Reprisen und wir haben große Ensemblenummern, die variiert werden und das finde ich schon schön, diesen Anspruch zu haben und auch, dass er immer noch so komponiert, wie es vielleicht sonst so, ich würde es fast schon mit Les Mis so auf eine Ebene setzen, es mag vielleicht nicht so episch sein oder so, aber ich finde, er macht richtig klassische Kompositionsarbeit und das finde ich einfach auch schön, dass das noch existiert.
Ja, voll, ja. Er schreibt halt auch noch richtig große Orchesterstücke einfach, ne? Und das ist natürlich auch, da könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge zu machen. Also heutzutage die neuen Musicals, die halt rauskommen, das sind ja im Grunde genommen alles eigentlich nur noch Band-Musicals.
Band arrangiert, ja.
Und das ist echt schade. Andererseits ist es natürlich auch realistisch, wenn man nur noch Band-Musicals schreibt, weil mittlerweile wahrscheinlich auch alle KomponistInnen wissen, naja, es gibt eh kaum noch Produzenten, die sich noch ein großes Orchester leisten, also schreiben wir gleich ein Band-Arrangement, aber
ja, und ich so glaube, auch wenn, also wenn Verlage das dann aufnehmen und dann vielleicht auch Amateurvereine spielen, die haben selten so ein großes Orchester, da muss man vielleicht auch ein bisschen kommerziell denken. Genau. Das passt eigentlich perfekt zu unserem Thema, um das nochmal abzurunden. Alles ist im Wandel, alles passt sich an die schnellgängige Zeit, an die wesentlich kommerziellere Zeit an. Musical ist ja vielleicht auch anders gestartet oder diese ganze Kulturform Theater. Ich bin so gespannt, wo es hinführt. Ich freue mich, dich vielleicht nochmal wiederzusehen irgendwann auf irgendwelchen Events in Hamburg, in Bremen, vielleicht bei Dracula. Schauen wir mal, ich glaube, ich bin einen Tag später da als du. Danke dir für die Zeit und die Einordnung und dass du dich auch den kritischen Fragen gestellt hast. Aber das ist ja jetzt, wie ich gelernt habe, sowieso dein Anspruch. Und ich wünsche dir vor allem viel Erfolg mit deinem, wie hieß es, Wort und Music, ein Wort, auf ein Wort?
Auf ein Wort.
Ja, wenn das wieder stattfindet, dann sag doch gerne Bescheid. Dann kann ich das hier nochmal anteasern oder so. Dann nehme ich nochmal Bezug auf unser Interview.
Vielleicht mache ich auch ein Influencer-Event.
Ja, guck mal. Und so glättest du alle Wogen. Ich finde es schön, dass wir uns darauf einigen können, dass wir eigentlich alle nur Musical-Nerds sind. Ich glaube, dass, da können wir uns so ein bisschen, was heißt nur, dass wir auf jeden Fall alle die gleiche Leidenschaft haben und dass unser Ziel ist, dass dieses Genre besteht und Reichweite kriegt, auch kritisch betrachtet wird, da wo es notwendig ist. Können wir uns darauf einigen?
Absolut, das kann ich so unterschreiben.
Voll gut. Absolut. Vielen Dank für deine Zeit, Dominik, und alles Gute.
Danke, Jana, danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg für deinen tollen Podcast.
Dankeschön.
Musical Masterclass.
Das war also unser langes Gespräch zum Thema Musical-Journalismus versus. Ich tue mir ein bisschen schwer damit dazu, diese Folge versus zu nennen oder im Vergleich zu Influencer sein, weil ich finde auch Influencer sein ist viel zu großes Wort mit Musical-Fanseiten. Da sind die Grenzen wahrscheinlich auch schwimmend, haben wir jetzt auch schon angesprochen. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt meine und auch Dominiks Perspektive gehört haben und dem auch so viel Zeit und Raum hier gegeben haben. Und jetzt fordere ich euch einfach nur noch auf, bildet euch eure eigene Meinung. Ihr habt jetzt zwei Standpunkte gehört, ihr habt Argumente gehört. Wir konnten uns teilweise einigen, teilweise stimmen wir uns nicht überein, was natürlich auch voll fein ist in einer sachlichen Diskussion. Aber was mir einfach wichtig wäre, ist, dass ihr jetzt damit euren eigenen Weg geht und eure eigene Meinung bildet. Und ich freue mich auch, dass wir eben die Zeit hatten, das einmal einzuordnen und glaube, jetzt steht der Artikel, den er veröffentlicht hat, nicht mehr einfach so im Raum, sondern ich bin froh, dass wir jetzt beide Seiten beleuchten konnten. Was dem Podcast natürlich hilft, ist, wenn ihr jetzt eure Meinung, die ihr euch dazu bildet, in die Kommentare schreibt, entweder hier direkt unter die Folge, auf welcher Plattform auch immer ihr hört, oder bei dem zugehörigen Instagram-Post, den ich absetze, in dem auch Kulturfeder verlinkt ist. Natürlich könnt ihr mir auch E-Mails schreiben, ihr könnt mir Privatnachrichten schreiben, ihr könnt Dominik anschreiben. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und natürlich hilft es mir, wenn ihr auf Folgen drückt, weil wir dann einfach mehr Reichweite kriegen und dieser Podcast noch größer wird. Außerdem gibt es endlich mal wieder ein Shoutout an einen Amateur-Musical-Verein. Ihr wisst, ich mache das umsonst und gerne und aus purer Freude daran, dass Menschen Musical machen. Und dieses Mal möchte ich euch das Musical-Projekt Neunkirchen im Saarland vorstellen. Die spielen nämlich im August diesen Jahres Made in Dagenham. Ein Musical, das ich auch noch nicht gesehen habe, spielt so in Großbritannien in den, ich glaube, 60er Jahren? 68, ja. Essex 1968. Also ich kann mir gut vorstellen, wie die Musik wahrscheinlich klingt, wenn sie der Zeit entspricht. Und ihr könnt nicht nur Karten dafür natürlich kaufen im August, aber ihr könnt auch noch zum Casting gehen. Das heißt, wenn ihr im Saarland wohnt oder da irgendwo auf der Nähe von Neunkirchen, dann geht am 21. und 22. Februar zum Casting und traut euch, euch auszuprobieren, Musical selbst zu machen. Ich wünsche euch viel Erfolg und auch dem Musical-Projekt Neunkirchen alles Gute und toi 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 für eure Aufführung. Und als letztes gibt es jetzt, wie versprochen, noch eine Ankündigung für die nächste Folge. Denn es geht auch weiter in die Richtung Amateur oder selber Musical machen, wenn ich vielleicht nicht Darstellerin, Musikerin, Regisseurin, was auch immer bin. Denn ich möchte mit meinem Gast darüber sprechen, wie man sich sonst für Musical engagieren kann. Es gibt oft in Stadttheatern die Möglichkeiten, sich zum Beispiel einem Förderverein zu engagieren oder weiteres. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht super firm da drin. Deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, der super aktiv da drin ist. Und ich freue mich mit euch also in der nächsten Folge über Ehrenamt im Musical zu sprechen. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Eure Jana.
Musical Masterclass.